Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und einem von Holger Klein seinen Lieblingsthemen. Einen von Holger Kleins Lieblingsthemen. Der Oberbegriff ist Arbeit. Hä? Arbeit. Geißel der Menschheit. Hä? Wir tun heute mal so, als wäre die Arbeit nicht Geißel der Menschheit, sondern eine super Idee. Ja, also wir haben eine total gute Erfindung gemacht. Und diese Erfindung heißt Arbeit. Ihr dürft dann ab in ungefähr 2 Stunden, also ab 1, wenn die Sendung zu Ende ist, dann dürft ihr wieder davon ausgehen, dass Arbeit eine Geißel der Menschheit ist. Also für die Sendung über tun wir, als wäre Arbeit total super. Ja? Wir wollen alle gerne arbeiten. Und dann kommt eine gute Fee vorbei und sagt, hey, du darfst dir jetzt aussuchen, mit welcher Arbeit du deinen Lebensunterhalt verdienst. Sprich, die gute Fee zaubert euch in euren Traumberuf. Was für einen Berufswunsch würdet ihr der guten Fee durchgeben, wenn sie sagen würde, ich zaubere dich in deinen Traumberuf, falls du schon berufstätig bist, falls ihr noch nicht berufstätig seid, noch zur Schule geht oder studiert, was würdet ihr euch von der guten Fee denn wünschen, was ihr in Zukunft werden wollt? Ich habe hier eine Studie, die hat mir einer per Twitter, twitter.com/Holgi, hat mir einer per Twitter rübergeschickt. Ich habe jetzt nochmal wieder den Namen irgendwie verpeilt. Es folgen die Top 10 der unbeliebtesten Berufe. Reinigungskraft, Metzger, Radrennfahrer, komisch ist, Dachdecker, unbeliebter Beruf, Maurer, also es ist unter irgendwie, weiß ich nicht, wie viel unter 10.000 Leuten irgendwie umgefragt worden. Sekunde, ich guck nochmal nach, nicht, dass ich hier Mist. 20.000 Leute, von 20.000 Befragten können 96% spontan und ungestützt ihren Traumberuf nennen. Psychonomics heißt das Institut, das es gemacht hat. Das ist schon nicht schlecht, ne? 96% können spontan einen Traumberuf nennen. Also Reinigungskraft, Metzger, Radrennfahrer, Dachdecker. Maurer ist ein unbeliebter Beruf. Gas- und Wasserinstallateur ist ein unbeliebter Beruf. Versicherungsvertreter. Bestattungsunternehmer. Top 10 der unbeliebten Berufe. Callcenter Agent. Und mit Abstand auf dem letzten Platz der Versicherungsvermittler. Ja, das gönne ich denen. Super. Was sind eigentlich eure Traumberufe? Jetzt haben wir hier mal die unbeliebtesten gehört. Ich sag noch schnell die beliebtesten, ja. Aufsteigende Reihenfolge. Ja, in etwa aufsteigende Reihenfolge. Ingenieur, Arzt, Ärztin, Rechtsanwalt, Tierpfleger, Architekt, Richter, Mediengestalter. Warum wollten ihr alle Mediengestalter werden? Archäologe oder Historiker? Ist auch so ein Beruf für Leute, die gar nicht wissen, worüber sie reden. Ne? Eventmanager oder Fotograf. Einer der beliebtesten Berufe ist Fotograf. Also tatsächlich einer der beliebtesten. Top 5. Top 5 wäre Fotograf, Eventmanager, Archäologe oder Historiker, Tierpfleger und Architekt. Und nur beim Arzt ist auch Ärztin dazu geschrieben. Auch interessant, ne? Nochmal gesondert nachfragen. Ach, was soll's? Was gucken wir in Studien, wenn wir miteinander telefonieren können? 0880 5x5 ist unsere Nummer. Eure Traumberufe sind gefragt. Wenn mich eine Fee fragen würde, was ich werden wollen würde, und zwar genau jetzt, würde ich sagen, entweder würde ich bei dem bleiben, was ich jetzt hier gerade mache, weil das ist mein Traumberuf, oder aber ich würde sagen, Leuchtturmwärter. Ja, guckst du mal, ne? 0880 5x5. So, und jetzt gucke ich gerade mal hier jede Menge Anrufer, die hier hängen. Wann haben wir denn? Wo ist denn der Einbeinige? Einbeiniger, wen soll ich nehmen? Hier, Moritz. Guten Abend, Moritz.
Hallo.
Boah, Moritz, was mit deinem Telefon? Du hast eine Brummschleife.
Keine Ahnung, weiß ich nicht genau.
Irgendwas brummt, dein Telefon ist billig, oder?
Ja, ich habe hier unten ein relativ altes, ich habe oben neueres, aber oben schlafen alle.
Na, dann versuchen wir es trotzdem. Moritz, was ist dein Traumberuf?
Architekt.
Architekt?
Ja.
Warum?
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin. Also mein Vater, der ist Ingenieur.
Was für ein Ingenieur?
Maschinenbauingenieur bei ThyssenKrupp. Mhm. Und ich bin irgendwie darüber auf Architekt gekommen. Ich weiß auch nicht wieso. Und ich habe halt so ein bisschen rumgeguckt und dann musst du halt diese Häuser entwerfen und so. Und ich habe einen Freund, der will halt auch Architekt werden. Wir hatten im 6. Schuljahr halt Häuser gezeichnet mit Maßen und so. Und
Was hast du denn? Du wirst ja irgendein Bild im Kopf haben von dir als Architekt, oder? Was machst du so als Architekt?
Ja, ich gehe halt so in Häuser und muss halt erstmal schauen und muss ich das alles vermessen. Das ist halt der Nachteil dabei, dass man Mathe braucht und so. Und muss halt dann versuchen, eigene Häuser oder Zimmer zu entwerfen. Also ich hatte jetzt noch keinen bestimmten Plan, ob ich Innenarchitekt oder normal werden, anders werden will. Also
willst du wissen, wie der Beruf des Architekten wirklich ist?
Ich habe schon gehört, dass da noch jemand anderes
genau.
in der Leitung ist.
Guten Abend, Tobias aus Berlin.
Hallo, hallo.
Tobias, das ist Moritz. Moritz ist 14, Tobias ist 36.
Das heißt, die Scheite.
Das heißt... Mach mal dein Radio aus im Hintergrund.
Mein Radio ist aus. Ich
fasse
die Anlage an.
Ach so, kannst du die ausmachen und das Telefon in die Hand nehmen?
Das kann ich inzwischen tun, weil ich bin gerade nach Hause gekommen.
Ah, das ist
von
super.
Der Arbeit. Sekündchen?
Ja, klar.
Bist du noch dran?
Ja. Ah, das klingt, doch direkt, viel besser. So, Moritz, Tobias hat gesagt, du sollst was Anständiges machen.
Okay.
Nein, also ich glaube, erstmal fand ich sehr amüsant, dass wir hier in den Top 5 gelistet sind.
Mhm. Schwein gehabt, ne?
Fand ich auch cool.
Ja, aber, weiß ich nicht genau. Das Image ist ein anderes, also, beziehungsweise ich glaube, das Berufsbild ist ein deutlich anderes als das, was in das, der Begriff erstmal vermittelt. Man braucht zwar viel weniger Mathe, aber sehr viel mehr Betriebswirtschaft und sehr viel mehr Recht, als man erwartet.
Ach was, das ist... Ach echt, warum? Ich dachte, ihr konstruiert Brücken und Häuser und...
Na, Brücken dürfen wir nicht, das müssen die Statiker machen. Häuser dürfen wir, da muss trotzdem der Statiker drauf gucken, weil wir machen nur Punkt- und Strichrechnungen in der Uni.
Oh Gott.
Was genau lernst du denn dann in der Uni als Architekt?
Na, man lernt schon Gestaltung und Raumwahrnehmung. Man hat schon einen großen Prozentsatz der Unizeit Entwurfsseminare, in denen also dann in erster Linie in der Form des Selbstbewusstseins gestärkt wird, dass man kontinuierlich auseinandergenommen wird.
Mhm.
Man lernt auch Zeichnen logischerweise. Man lernt auch irgendwie rudimentär Bauwirtschaft und Baurecht, aber ich muss sagen, also erst im Beruf lernt man dann tatsächlich, was wirklich geht und was nicht geht. Also das differiert sehr stark, sagen wir mal so.
Moritz, du kannst auch Fragen stellen, ne?
Ja, ich weiß, ich höre zu.
Na, du willst Architekt werden, nicht ich?
Ich weiß.
Ist ein Job, der viel Spaß machen kann, aber es gibt so und so eine Tage.
Worauf muss man achten, damit das Spaß, damit das Spaß macht?
Wer schreibt, der bleibt. Kann man nur sagen. Also es ist, ich habe in Büros gearbeitet, noch als Student, wo die Architekten irgendwie die Hälfte ihrer Zeit, und das ist wortwörtlich gemeint, nur vor Gericht verbracht haben, weil sie ständig entweder für ihre eigenen Honorare streiten mussten oder weil sie sich gegen irgendwas verteidigen mussten, weil ihnen angekreidet wurde, sie hätten bei der Bauleitung versagt und Kosten verursacht und so weiter. Also es, der Beruf vom Architekten hat sich, glaube ich, ziemlich grundlegend gewandelt in den letzten Jahren oder was, keine Ahnung, in den letzten Jahren, so lange bin ich auch noch nicht im Job. Aber es ist sehr viel mehr Koordinationsarbeit und vor allem sehr viel mehr praktische Arbeit. Diese eigentliche Entwurfsarbeit von wegen, ich entwerfe ein Haus und so weiter, ist in dem Leistungsbild vom Architekten eigentlich sogar ein sehr geringer Prozentsatz.
Okay.
Und vor allem auch im Honorar, witzigerweise.
Wie im Honorar,
es gibt eine strikte Honorarordnung für Architekten. Mhm. Das ist die HOAI, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Und da gibt es, je nach Bausumme, die errechnet wird, gibt es dann Honorarsätze, die man verlangen darf.
Okay, das heißt, du willst dann lieber die Stadtverwaltung bauen, als irgendwie eine Doppelhaushälfte, ne?
Das sowieso, klar, im Zweifelsfall. Es gibt ja auch viel mehr FaceTime, großes Projekt, aber... Der Punkt ist auch, dass eben dieses Honorar, das man dann eben abgreifen darf, das ist nochmal aufgesplittet in 9 einzelne Leistungsphasen und das beginnt eben beim Vorentwurf und dann Entwurf natürlich auch, aber die tatsächlich großen Stücke vom Honorarkuchen, die stecken dann nachher in der Planung, also in der wirklichen Ausführungsplanung, da zeichnet man diese großen Lappen, die man so als Architektenplan vor Augen hat und dann Bauleitung. Und bei der Bauleitung ist man tatsächlich die ganze Zeit nur dabei, sich abzusichern, schauen, dass man alle Zeitpläne einhält. Was, wenn man nur ein bisschen Verzug hat, muss man sofort schreiben in alle Richtungen und sich rechtlich absichern, weil sobald es den Firmen ans Geld geht, wird es heftig gebissen in alle Richtungen, immer ständig.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn man jetzt Architekt ist, dann tut man schon seine eigenen Häuser entwerfen, aber halt nicht alleine.
Ja, nein, also es ist immer eine ganze Latte an anderen Fachleuten mit im Boot. Also gerade bei großen Projekten hast du natürlich sehr viel Haustechnik mit dabei. Das machen dann Haustechnik, also Fachplaner für Lüftung, für Sanitär, Gaswasserscheiße, wie man so schön sagt, und Elektro. Und dann muss man sich Brandschutzingenieure heranziehen, die müssen dann die öffentlichen Auflagen korrigieren bzw. kontrollieren. Also ein größeres Projekt findet immer in einem größeren Planungsteam statt.
Macht
dann einen Entwurf.
Ist der Architekt dann in diesem Team der Projektmanager oder was macht?
Ja, er ist zumindest meistens der den Kopf hinhalten darf.
Okay. Also, oh Gott.
Bei uns im Büro witzeln wir, dass der Architekt ist das ägyptische Wort für Arsch für alles.
Mhm.
Und, also man hat normalerweise schon die Koordinationshoheit inne als Architekt sozusagen. Also man muss schauen, dass die Fachplaner eben sich untereinander verständigen und man das Ganze ein bisschen koordiniert, prinzipiell. Und das ist halt auch zum Beispiel extrem viel Schreibarbeit, schlicht und ergreifend. Mhm. Also wenn du eine Bausitzung hast mit, keine Ahnung, 8 Köpfen am Tisch und du musst ein Protokoll schreiben, dann wird es halt mal schnell 10, 20 Seiten lang. Und was nicht im Protokoll steht, wurde offiziell nie gesagt. Die Bauamnesie schlägt sehr schnell zu.
Bauamnesie nennt ihr das? Das ist schön.
Okay.
Ja, die Bauamnesie.
Das gefällt
wenn
mir.
Wenn irgendwo ein Fehler passiert, dann wird erstmal. Nö, haben wir nie gesagt. Da haben wir uns falsch verstanden.
Ja,
und
super.
Und da passiert es dann auch oft, dass es dann einer sagt und 8 Leute sagen, ja, das haben wir doch alle gehört. Puh, da haben sie mich falsch verstanden. Offensichtlich.
Zeigen Sie mal das Protokoll.
Genau, ja. Sagen Sie mal, Protokoll steht nicht drin, habe ich nie gesagt.
Okay.
Also das, wie gesagt, das meinte ich mit absichern und dann beißen alle in alle Richtungen, mhm. Weil es halt sehr schnell um hohe Summen geht, schlicht und ergreifend.
War das denn mal dein Traumberuf, Tobias?
Klares Jein. eigentlich nicht, ich bin da ehrlich gesagt auch reingerutscht, mehr oder minder. Ich bin mal aus der Utopie hingekommen, dass ich in Richtung ökologisches Bauen gehe.
Mhm.
Und sehr viel mehr in alternative Energiequellen im Bau einsetzen, die Gegend. Das passiert immer mehr, aber solange sich sowas für Investoren nicht rechnet, weil die Amortisierungszeit länger ist als die Abschreibungszeit, wird es nicht eingesetzt. So einfach ist die Rechnung.
Mhm.
Und ja.
Und das hast du zu spät rausgefunden, oder?
Nö, ich habe einfach auch so ein bisschen Blut geleckt. Also ich möchte ja nicht alles schlecht reden. Das ist ein schöner Beruf im Endeffekt. Zumal ich inzwischen auch seit 4 Jahren ein eigenes Büro habe mit einem Freund zusammen und wir schon dafür sorgen, dass wir genug Spaß im Alltag haben.
Was macht ihr denn da? Also was baut ihr denn?
Momentan zum Beispiel sind wir eigentlich fast darauf spezialisiert, dass wir fremde Entwürfe realisieren. Das heißt, wir picken uns sozusagen eins dieser großen Kuchenstücke raus und machen gar nicht den Entwurf selber, sondern sagen, ihr habt einen Entwurf gemacht, aber habt nicht die Kapazität, Zeit, Lust, wie auch immer dazu, das Ganze zur Ausführung zu bringen. Wir nehmen den Entwurf und machen ihn baubar.
Woher wisst ihr denn, dass dieser Entwurf da ist? Also gibt es irgendwie so ein Zentralregister?
Nee, das ist tatsächlich gewachsene Akquise.
Ach so.
Einfach über Bauherren Mund-zu-Mund-Propaganda, andere Bauherren akquiriert, die wiederum haben eine Projektsteuerung. Der Projektsteuerer sagt, ich fand euch gut und ich habe hier ein anderes Projekt und so weiter.
Also jetzt, ich bin jetzt im 8. Schuljahr und im 9., also ich komme jetzt ins 9., dürfen wir auch ein Praktikum machen, genau. Und hier, also hier auch in Wadern, wo ich wohne, gibt es halt auch Architekten und da könnte ich dann halt auch mein Praktikum machen, weil der Sohn von der Architektin, der ist halt auch mit meinem Bruder in der Schule und ja. Und da hatte ich vor, dann halt mal hinzugehen, mir das anzugucken, dann wüsste ich es vielleicht auch ein bisschen besser.
Das ist auch so ein 2-wöchiges Praktikum, ne?
Ja.
Ist es eine gute Idee, beim Architekten ein Praktikum zu machen, wenn man wissen will, wie der Beruf des Architekten ist? Oder gibt es irgendwie eine
also
andere?
Also ich weiß von meinem Berufspraktikum damals, dass mir 2 Wochen wie eine elendlange Zeit vorkamen. Lag vielleicht auch in meinem Praktikumsplatz, aber so von jetzt betrachtet sind 2 Wochen extrem kurz. Aber auf der anderen Seite, wenn es dein Traumberuf ist und ein kleiner Einblick ist besser als kein Einblick, würde ich sagen. Und ist es auch eine Frage, wie groß das Büro ist zum Beispiel. Und das ist halt bei einer 2-Wochen-Zeit kann man niemanden wirklich tief in ein Projekt einbinden. Aber auf jeden Fall, wenn da Mitarbeiter sind, die den ganzen Tag da sind, weil normalerweise sind die Chefs den ganzen Tag auf Achse, weil sie eben in den vorhin beschriebenen Baubesprechungen sitzen oder wo auch immer, dann kriegt man halt nicht viel mit. Dann sitzt man im Zweifelsfall plötzlich alleine im Büro und kriegt irgendwie eine Langweilsaufgabe, weil dir nichts einfällt. Aber wenn es ein bisschen größer ist, das Büro, das heißt, dass da Mitarbeiter da sind, dann kriegt man schon was mit. Klar. Also ich würde sagen, klar, mach das. Warum nicht? Wie gesagt, das ist dein Traumberuf, dann oder du denkst,
und falls,
das ist dein
Traumberuf, dann falls es dann tatsächlich eben und falls es tatsächlich nicht dein Traumberuf sein sollte, kannst du es nur rausfinden, indem du das Praktikum machst.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Also bevor du dir irgendwie ein Praktikum irgendwo notgedrungen woanders suchst, das dich gar nicht interessiert, dann bringt es dir überhaupt wirklich gar nicht.
Also jetzt noch so eine Frage. Als Architekt, man hört ja, dass man da eigentlich viel Geld verdient. Verdient man da jetzt eigentlich auch gut oder ist das dann auch wirklich nicht so?
Ich habe ja mal gehört, ich habe mal gehört, wenige Architekten verdienen sehr viel und sehr viele Architekten sehr wenig.
Ja, also ich meine, ich kann gut davon leben jetzt. Das ist aber von wegen 6-Tage-Woche klingt so ein bisschen nach Urlaub für mich. Es ist viel Arbeit, also gerade als Selbstständiger ist es sehr viel Arbeit, ständig.
Selbst und ständig.
Selbst und ständig, genau. Und doch, man kann schon davon leben, kommt auch davon an, wo du lebst. Ne? In Berlin, habe ich mal gehört, gibt es auf 1000 Einwohner einen Architekten. Und da ist dann klar, dass die Quote der arbeitslosen Architekten, die Taxe fahren stattdessen oder was auch immer machen, sehr hoch ist. Mhm. Und Deutschland ist generell relativ überfüllt an Architekten. Also irgendwo hatte ich mal gehört, dass Baden-Württemberg allein so viele Architekten hat wie ganz Frankreich.
Wow!
Okay.
Das ist eine alte Info, muss ich dazu sagen, aber das ist so eine Schockinfo, die mir am Studienanfang ins Gesicht geschmissen wurde. Aber generell, die Architektendichte ist schon sehr hoch. Das muss man einfach sagen. Von daher ist es auch, jetzt momentan ist die Situation gut. Muss man auch sagen, also aber man studiert halt immer in diese Konjunkturwellen hinein und muss halt sehen.
Schweinezyklus.
Ja, genau. Also
Schweinezyklus, also nur für alle, Schweinezyklus ist, könnt ihr auch nachgucken, das kennt man aus der Volkswirtschaftslehre. Schweinezyklus richtet sich, das hat man zum ersten Mal beobachtet bei Schweinebauern. Es waren wenig Schweine auf dem Markt, Schweinefleisch war sehr, sehr teuer. Alle haben gedacht, wow, Schweinefleisch ist teuer, ich züchte Schweine. Okay. Und als dann die Schweine fertig gezüchtet waren, ist der Markt überflutet worden mit Schweinen, weil alle Schweine gezüchtet haben und Schweinefleisch ist total billig geworden. Dadurch sind alle hingegangen, haben aufgehört, Schweine zu züchten, wodurch Schweinefleisch wieder knapp geworden ist und das nennt man dann Schweinezyklus. Entschuldigung, ja. Also du studierst eben immer. Ja. Aber ist ja so, wenn du heute sagst, es ist in jedem Fall gut zu tun, es ist gut Bedarf und man fängt heute an zu studieren, ich weiß nicht, ist es ein Bachelorstudium? Kann man damit überhaupt was reißen?
Inzwischen ist es ein Bachelorstudium, soweit ich weiß, ja.
Kann man damit was reißen mit dem Bachelor? Nee, du willst einen Master machen, ne?
Ja, ich komme aus der Vor-Bachelor-Zeit. Mhm. Insofern, ich glaube, der Bachelor, ein Master wäre, glaube ich, schon angebracht.
Fünf Jahre, ja.
Aber ehrlich gesagt bin ich dann nicht wirklich im Bilde, was da wieder anerkannt ist. Und
aber es wären halt 5 Jahre. Das heißt, Moritz müsste jetzt erstmal Schule zu Ende machen und dann noch 5 Jahre studieren. Wer weiß, wie es dann aussieht, ja?
Ja, 2020, ne?
Ja. Krass, oder?
2020. Also ich sag mal so, lieber länger studieren und während des Studiums mehr arbeiten. Im Zweifelsfall.
Ja.
Das ist eine Beobachtung, die wir immer wieder gemacht haben, wenn junge Absolventen irgendwie da sind, die nur studiert haben und keine Ahnung haben von der Praxis, die deutlich eher länger brauchen, sage ich mal vorsichtig ausgedrückt, sich an die Berufsrealität anzupassen.
Ist eine Beobachtung, die ich bisher auch in allen Berufen, in allen Abteilungen, also überall, wo ich bisher gearbeitet habe, kann ich genau das bestätigen. Lieber länger studieren und mehr nebenbei arbeiten, mehr sehen, mehr aufnehmen, mehr
ja, genau. Einfach, mehr leben. Einfach das, weil die Lehre doch schon deutlich differiert von der Praxis, schlicht und ergreifend.
Also das
ja, und es ist ja auch ein Kreativberuf irgendwo. Und wo willst du Kreativität hernehmen, wenn du nichts erlebst? Ne? Also wenn du keinen Input hast, was willst du dann rausgeben?
Also stimmt das mit dem, dass man nicht wirklich gut dabei Jobs findet, wenn man jetzt Architekt hat, das komplett studiert hat, muss man da auch länger studiert haben als die anderen, damit man auch besser einen Job kriegt, oder? Oder liegt das eher daran, ob man wirklich schnell genug ist und eine Stelle findet?
Ja, nee, ich würde auch sagen, auch da zählt, länger studiert haben und dafür in einem Büro gearbeitet haben, weil, also wenn wir Bewerber haben und sagen, zeig mal deine Mappe, und dann fangen die jungen Absolventen an, von ihren Studienprojekten zu schwärmen, und zeigen eine Mappe mit schönen bunten Bildern, die, wo man natürlich rauslesen kann, wie kreativ jemand ist, aber im Zweifelsfall, wenn man jemanden braucht für den harten Job auf der Baustelle, wo es dann einfach darum geht, Firmen ranzunehmen und einzutakten und sich eben nicht vom Pferd erzählen zu lassen, was einfach ganz gerne passiert, da zählt dann eben so das zwischen den Zeilen mehr. Also wenn dann jemand sagt, ich habe irgendwie in einem Büro gejobbt während des Studiums und habe da Ausführungen gemacht und habe mit Firmen gesprochen und so weiter, dann ist das im Zweifelsfall einfach auch ein großes Plus neben der Mappe.
Hättest du gedacht, dass du jemals Berufsberater wirst, Tobias?
Berufsberater habe ich nicht als Traumjob angegeben. Wo stehen die denn im Ranking?
Keine Ahnung, stand nicht dabei.
Ich kann auch nicht wissen, dass jetzt, wenn ich anrufe, Architekt werden will,
ja, ist das super.
Auch Architekt werden, schon Architekt ist.
Was Besseres kann einem noch gar nicht passieren.
Ja,
ne?
Klar, das ist prima.
Ja, wahrscheinlich sind doch inzwischen viele andere Architekten in der Warteschleife, die erzürnt sind und
die sollen nur kommen, wollen, die kriegen ja eins auf die Nase. Kommt doch.
Ich denke, die finden mich hin.
Architekten sind doof. alle Architekten außer Tobias sind doof. Moritz.
Ja.
Erstens, vielen Dank für deinen Anruf.
Bitte.
Und gute Nacht.
Gute Nacht.
Ciao. Tschüss. Tobias, dich frage ich gleich noch nach deinem Traumberuf, weil du eben Jein gesagt hast, als ich gefragt habe, ob Architekt dein Traumberuf ist. Aber vorher muss ich kurz hier Verkehrshinweise machen. Sekunde.
Tu dem.
So, machen wir mal hier Ari. Vorsicht auf der A7 Kassel-Hannover zwischen Echte und Nordheim-Nord. Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Fahren Sie in beiden Richtungen bitte vorsichtig. Auf der A7 Kassel-Hannover zwischen Echte und Nordheim-Nord. Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Fahren Sie bitte in beiden Richtungen vorsichtig. Und da, wo es geht, da wünschen wir Ihnen von der ARD eine gute Fahrt. So, wenn man schon mal die Macht hat, den Leuten das Radio einzuschalten, oder? Ja auch mal. So, und derjenige, der mir die Studie vorhin geschickt hatte, Emilio heißt er, hat mir jetzt noch was geschickt. Und zwar aus der Bundesarchitektenkammer, eine Pressemeldung oder was es ist. Und zwar aus dem März 2010. Die Überschrift lautet, jeder 662. Einwohner in Deutschland ist Architekt oder Stadtplaner.
Na, da müssen aber viele Leute bauen wollen, damit da jeder einen Job hat.
Im Jahr 2009 123.904, also 124.000 eingetragene Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner.
Wahnsinn. Das sind nur die in der Kammer eingetragenen.
Ach, das ist nicht jeder?
Nee.
Oh, ich dachte, das wäre dann...
Nicht jeder ist Kammermitglied.
Ah ja, also auch das noch. So, was ist dein Traumberuf?
Ich habe gesagt, Unterwasserkameramann. Ist aber quasi sozusagen die Pointe von einer Genese.
Die Pointe also einer Genese, okay.
Generell dachte ich mir, dass überhaupt Tierfilmer ein cooler Job ist. Man reist viel durch die Welt. Also ich habe irgendwie mal gehört, der Sielmann zum Beispiel wird irgendwo hingebracht. Okay, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Aber sitzt dann in seinem Hotel, während seine Crew durch den Urwald stapft und sucht den kleinen, keine Ahnung was für ein Lori. Wenn die ihn nach 3 Wochen gefunden haben, dann wird Sielmann eingeflogen, der hält sein Gesicht in die Kamera, sagt etwas über das putzige Tierchen und fliegt wieder ab.
Ist dein Laus. genau. Es ist aber auch Heinz, Heinz Sielmann, ne?
Also, ja, natürlich. Nein, ich habe eine über 3 Ecken Bekannte, die ist tatsächlich Unterwasserkamerafrau.
Wahnsinn,
und,
oder?
Und hat eben das ihren Beruf Kamerafrau kombiniert mit ihrem Hobby Tauchen und ist da gut beschäftigt und jettet durch die Welt. Das klingt immer schon sehr cool, wenn sie davon berichtet.
Kann ich mir vorstellen.
Also, keine Ahnung, ich habe die Frau vielleicht 3 Mal gesehen oder so, aber jedes Mal denke ich mir, Mensch, das klingt doch wirklich genial. Zumal also einfach Tauchen großartig ist.
Ja.
Und Fotograf war ja ganz oben auf der Liste. Das kommt ja auch ungefähr hin mit Kamera.
Aber warum wollen alle Menschen Fotograf werden? Also das... Zumal in einer Zeit, in der jeder fotografieren kann, wie er lustig ist.
Ja. Wo die Qualität, wo das auch, also wenn jeder denkt, ich kann eine Kamera draufhalten, geht, glaube ich, auch das kollektive Bewusstsein für qualitatives Fotografieren auch relativ schnell verloren.
Das kann gut sein. Also das kann wirklich gut sein. Ich meine, ich kann es nicht. Also ich habe kein Auge, darum fotografiere ich nicht.
Ja, fotografieren tue ich tatsächlich sehr gern, aber und habe es auch unter Wasser versucht, aber da sind auch meine Versuche bisher ziemlich kläglich.
Muss man da nochmal Optik komplett neu lernen, wenn man das unter Wasser machen will, oder?
Und braucht vor allem viel Zeit, das eben auch sich anzueignen, ja.
überhaupt erstmal
die Unterwasserzeit.
Tauchst du denn?
Ja.
Naja, was hindert dich daran, jetzt noch Kamera zu lernen?
Tja, gute Frage. Der Job. Der verdammte Job.
Dieser miese Drecksjob.
Ja, also, na gut, man muss auch sagen, dass diese Bekannte von mir schon auch klagt, dass ihr Privatleben sehr darunter leidet, weil sie eben ständig unterwegs ist. Also,
ich glaube, das ist oft so. Das ist
auch
oft,
da ist viel Glorifizierung mit dabei.
Aber ich,
von meiner Seite.
Ich glaube, das ist oft so, wenn nicht sogar immer so. Also alle Leute, die ich kenne, die sagen, ich habe meinen Traumjob und das ist auch wirklich mein Traumjob. Und die reden es sich nicht schön, weil sie keine Alternative haben oder so. Bei denen leidet immer das Privatleben. Weil die arbeiten eben auch so an komischen Orten, zu komischen Zeiten. Und die meisten Menschen haben dann ja eben doch einen ganz normalen 9-to-5-Job, wo die Leute mit den etwas ausgefalleneren Berufen, es sind ja oft auch ausgefallene Berufe, die Traumjobs, wo die Leute eigentlich gar nicht so andocken können.
Also ich meine, ich sitze mir mit meinem Büropartner schon oft gegenüber, wenn es zum Beispiel gerade einfach eine hochstressige Phase ist und man so also die Kacke wirklich am Dampfen ist. Und dann sitzt man so gegenüber und hat noch ein riesen Arbeitspensum vor sich und das ist 11 Uhr abends und man weiß, ne, das wird wohl wieder eine Nacht. Und dann sitzt man so da und denkt, Mensch, einfach mal Kassierer irgendwie im Supermarkt. Dann gehst du morgens hin, ziehst 8 Stunden, piepst die Ware übers Band, gehst abends nach Hause, machst dir ein Bier auf. Aber
dieses romantische Bild funktioniert aber auch nur so lange. Ich hab das auch. Ja? So ist das nicht. Also bei mir ist das Fernfahrer. Wo ich oft denke, so, ey, diesen ganzen Medienschwachsinn hier, ja, komm weg, mach einen LKW-Führerschein, fahr Sachen mit dem LKW durch die Gegend, da geht ja keiner auf den Sack.
Oh, die ganze Zeit auf der Straße? Alter,
aber das Problem ist, ich glaube, diese romantische Vorstellung, die man dann hat, so, ach, alles stehen und liegen lassen, die funktioniert nur, solange man das Gefühl hat, damit auch wieder aufhören zu können.
Aber, ja, solange man das quasi als Auszeit vor sich
genau,
sieht und nicht
genau.
Als... notwendiges Übel.
Eine Bekannte von mir, also von einem Freund, die Frau, die arbeitet an der Kasse, hier in Teltow, wenn die abends nach Hause kommt, dann macht sie sich erstmal ein Bier auf und rantet eine halbe Stunde lang über Kunden und das ist echt, also die so, boah, heute habe ich wieder ein paar Arschlöcher da gehabt, das hältst du im Kopf nicht aus. Das ist, also, das macht halt keinen Spaß, wenn du mehr oder weniger gezwungen bist, das immer zu machen.
Ja. Ich fürchte, das ist dann bei allen Normaljobs in Anführungsstrichen so.
Außer Unterwasserkameraleute natürlich.
Ja, natürlich.
Tobias, ich danke dir.
Gerne.
Gute Nacht.
Ciao.
Ihr hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen unter 0880 5x5. Heute geht es ganz billig um Traumberufe. Wir haben schon einige gehört, beziehungsweise zwei. Moritz wollte Architekt werden, Tobias ist Architekt und will aber eigentlich viel lieber Unterwasserkameramann werden. So ganz gehen, ne? Weiter geht's mit, wem machen wir denn mal weiter? Machen wir weiter mit Steve. Hallo Steve.
Hi. Steve, hallo Holger.
Von wo aus rufst du an?
Ich rufe aus Frankreich an.
Das ist aus Frankreich? Du sitzt gerade in Frankreich und rufst hier an?
Ja.
Das ist auch ein bisschen teuer, oder?
Das geht vom Prinzip her. Ja, erstmal hat mich ja eure Leitung auch zurückgerufen. Und da für die Incoming Calls, sag ich mal, wird ja nur ein kurzer Betrag berechnet und der Rest läuft ja dann quasi über den Anrufer.
Wo in Frankreich bist du?
Ich bin im Moment in Audincourt. Das ist so 12 Kilometer vor der Schweizer Grenze.
Mhm.
Also Richtung Montbéliard, also Mulhouse, Montbéliard und dann noch ein Stückchen weiter nach Süden.
Mhm. Was machst du da? Also was hat dich dahin verschlagen?
Ich arbeite als IT-Support und arbeite quasi im Helpdesk für eine französische Firma, die quasi in Deutschland Produktionsstandorte hat.
Okay, und wenn jemand irgendein Problem hat und die deutsche Hotline wählt, kommt er bei dir an?
Genau, kommt er dann in Frankreich raus. Ja, das ist Globalisierung.
Auch bekloppt. Wo kommst du ursprünglich her?
Ursprünglich komme ich aus Erfurt.
Mhm.
Und ich musste jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen grinsen. Ich habe mein erster Berufszweig war, ich habe bei meinem Vater einen Glas- und Gebäudereiniger gelernt, also quasi die Reinigungsfachkraft, wie man so sagt. Ne? So, und bin dann später über die Bundeswehr dann zum Mediengestalter.
Sehr schön. Also das, was ich eben vorgelesen habe. Also du hast der Top 10 unbeliebten Berufe gelernt, dann hast du einen der Top 10 beliebten Berufe gelernt.
Ja, das hat sich alles eher so durch Zufall ergeben. Ich habe dann so quasi mit 28 nochmal eine Ausbildung angefangen, habe dann quasi nochmal den bekannten U-Turn gemacht. Bin aber dann halt auch nicht übernommen worden. Letztendlich bin dann für 3 Monate nach Frankfurt gegangen, habe dort in der Bank gearbeitet und bin quasi jetzt über meine Firma, die ja eigentlich in Deutschland ist, nach Frankreich gekommen.
Also mit 28 hast du die Ausbildung zum Mediengestalter angefangen erst?
Nee, ich hatte Mediengestalter, hatte ich nur ungelernt gearbeitet.
So. Ach so.
Und da war halt vom Prinzip her, da war halt das Manko, keine Ausbildung in der Tasche, nichts, was man irgendwie nachweisen konnte, womit man sich bewerben konnte. Und wenn man dann versucht, auf dem Arbeitsmarkt, sag ich mal, unqualifiziert irgendwas zu bekommen, keine Chance. So, und da blieb dann halt letztendlich nur noch die Möglichkeit, nochmal komplette Drehung und dann nochmal irgendwas komplett Neues zu lernen. So in den alten Beruf. Ich habe zwar den Gesellen jetzt hier als Gebäudereiniger gemacht, aber da wollte ich nie wieder zurück.
Mhm. Warum nicht? Was war daran so schlimm?
Es ist zum einen, sag ich mal, ich hatte ja 4 Jahre in der Bundeswehrzeit, hatte ich eigentlich mehr oder weniger einen Bürojob. Das war letztendlich schon so ein bisschen und habe eigentlich auch die ganze Zeit nur mehr oder weniger Planung und Taktik gemacht. Und letztendlich, sage ich mal, wenn man dann so ein bisschen diesen ganzen Büroalltag hat, dann will man nicht unbedingt wieder als Handwerker zurück. Das ist halt so. Dann dazu kam halt auch noch, dass letztendlich hat sich auch die Möglichkeit nicht mehr so geboten. Und eigentlich, sage ich mal, aus der späteren Entwicklung dann her habe ich halt auch gesagt, das will ich nie wieder machen. Ich meine, es ist eine wertvolle Erfahrung, weil man halt sieht, wie einen die Menschen betrachten und wie man halt, sag ich mal, als niedere Schicht behandelt wird.
Ja, ne? Man macht den Dreck der Leute weg und wird dafür verachtet.
Genau.
Das ist eigentlich das Pikante daran, ja.
Ja. Und letztendlich, sag ich mal, da ja schon immer irgendwo das Interessengebiet da war, entweder Informatik oder Mediengestaltung oder irgendwas in die Richtung, hat sich halt als glücklichen Zufall geboten und dann nochmal diese Drehung zu machen. Und
was war denn die Ausbildung, die du dann mit 28 angefangen hast? Was war das denn jetzt?
Das war Informatiker, also Fachinformatiker.
Ach so. Das heißt, du würdest natürlich, weil es funktioniert hat, das als gute Idee bezeichnen, mit 28 nochmal umzuschwenken.
Also ich denke eigentlich, sag ich mal, wenn man jetzt, sag ich mal, finanziell und familiär jetzt nicht irgendwie gebunden ist, gibt es, glaube ich, keinen Zeitpunkt, wo man nicht nochmal irgendwie sich beruflich verändern sollte. Also lieber dann 2-3 Mal das probieren, was einem dann auch keinen Spaß macht, um jetzt einfach die Erfahrung auch zu bekommen, das ist es nicht. Und dann weiß man definitiv auch letztendlich später dann in dem Job, wo man dann landet, der einem dann Spaß macht, den auch dann zu würdigen, sag ich mal. Mhm. Und man geht dann auch vom Prinzip her mit einer ganz anderen Ansicht an diesen Job heran.
Ja, ich habe letztens eine Pressemeldung mitgekriegt, dass eine Bank in Frankfurt, die haben ein Ausbildungsprogramm für über 50-Jährige aufgelegt. Fand ich auch ganz spannend. Habe ich auch gedacht, ach, über 50, ja, dann gehst du nochmal zur Bank. Auch nicht schlecht.
Also ich denke auch, es gibt bestimmte Berufe, sag ich mal, die, sag ich mal, jetzt zum einen zwar auch den fachlichen Teil erfordern, aber mitunter auch halt einfach Menschenkenntnis. Und die Menschenkenntnis, die kann man nirgendwo lernen. Das bringt einen dann nur die Jahre mit sich.
So. Zwei Dinge kann man nur beim Arbeiten lernen. Das ist Arbeiten und Menschenkenntnis, ja.
Ja, genau. Ja. So, und vom Prinzip her, jetzt sage ich mal, mein Arbeitsgebiet ist jetzt eigentlich, dass ich anderen Leuten eigentlich helfe. Das habe ich eigentlich früher auch schon gemacht. Jetzt mache ich es halt beruflich, so dass man halt eigentlich eher so beinahe, mehr oder minder theologischen Hintergrund manchmal hat. Aber letztendlich ist es halt immer noch in Richtung Informatik. Von daher ist es eigentlich schon fast mein Traumberuf. Also mein absoluter Traumberuf wäre natürlich, gerade durch auch die Vergangenheit, dass ich ja doch kreativ mit Mediengestaltung was gemacht hatte, wäre irgendwie was Entwicklungstechnisches. Aber ich sag mal, das sind dann auch so Sachen, wo man entweder mit einem goldenen Löffel geboren worden sein muss oder aber wo man halt irgendwie Glück haben muss. Und ansonsten
ist halt... Moment, nochmal, also dein Traumjob, da habe ich jetzt den Bogen nicht mitgekriegt. Dein Traumjob ist, was wäre dein Traumjob?
Direktentwicklung, also jetzt irgendwie, sag ich mal so, Programmentwicklung, Softwareentwicklung, irgendwas, wo man zum einen kreativ sein muss, schon ein bisschen halt auch, wo man dann aber auch ein bisschen Systematik und ein bisschen Verstand mitbringen muss, aber letztendlich, sag ich mal, wo man auch sieht, das wird verwendet, sag ich mal, zur Arbeit. Ich sag mal, ein Künstler, der jetzt ein Bild malt, da kann sich dann drüber freuen, dass dann, ja, keine Ahnung, 500 Leute vor dem Bild stehen und staunen, wie toll er doch ist. Aber letztendlich kann man damit nichts anfangen.
Und, Moment, womit kann man nichts anfangen? Mit Softwareentwicklung?
Nee, aber jetzt zum Beispiel mit einem Maler als Beispiel. So. Und das ist eben das, was mich reizt, halt so. Sachen zu entwickeln, sag ich mal, oder Programme zu schreiben, die letztendlich dann auch praktisch verwendet werden können. Also einfach
Und warum machst du es nicht?
Mache ich ja jetzt schon parallel halt, sag ich mal. Also ich mache halt in dem Job, in dem ich arbeite, versuche ich halt, sag ich mal, die Arbeitsprozesse letztendlich, die ich erlebe und die ich halt auch mitbekomme, halt so weit zu optimieren, dass ich mir halt zum Beispiel selber Programme schreibe, die halt zum Beispiel meinen Arbeitsablauf dann halt auch echt optimieren. Mhm. Und das macht vom Prinzip her Spaß, weil dann hat man halt auch ein bisschen so den praktischen Hintergrund. Man sieht, was eben nötig ist und man kann sich selber dann auch, sag ich mal, so ein bisschen einschätzen und sagen, das ist jetzt gut, oder man lernt halt dann am Anfang zum Beispiel, ich habe in der ersten Firma, wo ich dann auch gelernt hatte, da hatte ich so ein ERP-Programm geschrieben, also quasi so ein Warenwirtschaftsprogramm, was letztendlich dann auch wirklich praktisch verwendet wurde. Und das hat halt richtig Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten, die dann halt auch wieder die Resonanz geboten haben, das muss verändert werden, das muss noch optimiert werden oder wie funktioniert das, wo man dann auch noch ein bisschen was erklären konnte dazu oder wo man dann selber sich halt dann auch gesagt hat, ja, das ist nicht gut gelöst oder so, das ist umständlich, das ist schwierig für den Leuten dazu erklären. Und da lernt man halt wirklich auch, wie der normale Benutzer mit den ganzen Geschichten dann auch umgeht. Also ich sag mal so, die reinen Entwickler, die jetzt irgendwie am Reißbrett mit ihren Vorgaben arbeiten und eigentlich wenig mit den praktischen Arbeitern da zu tun haben, die arbeiten da halt immer so ein bisschen simultan.
Und wirst du dann irgendwann als Softwareentwickler arbeiten? Also bist du auf dem Weg, deinen Traumberuf zu machen, zu lernen sozusagen, dass du dann irgendwann sagen kannst, so, jetzt mache ich kein Callcenter mehr, jetzt entwickle ich?
Das wäre mein Wunsch. Das wäre mein absoluter Wunsch.
Ja, im Grunde hindert dich ja wirklich gar nichts dran, weil du hast ja optimale Bedingungen gerade, oder?
Ja, vom Prinzip genau. Also im Moment, wie gesagt, ich kann halt praktische Erfahrungen sammeln im Moment, was halt ziemlich gut für mich selbst ist. Ich habe jetzt auch, sag ich mal, weil ja doch Frankreich ein bisschen abseits von Deutschland ist, relativ viel Zeit. Mhm. Ich verbringe die meiste Zeit halt wirklich irgendwie in Hotels oder so. Und was will man dann halt abends machen, ne?
Weiß ich, mal rausgehen, spazieren gehen, gucken, wie es da aussieht.
Ah ja,
gut. In die Schweiz fahren.
Das ist Frankreich. Da kann man außer in Cafés sitzen nicht viel machen.
Das ist aber doch, was man machen will, oder? Im Café sitzen und Software entwickeln, das ist doch das.
Ja, genau, mit einem Notebook irgendwo. Genau. Also sagen wir, vom Wetter her ist es schon top und da auch so, die Leute sind in Ordnung, aber naja.
Das heißt, die Frage, ob du in Frankreich bleiben wollen würdest, beantwortest du mit Nein.
Dauerhaft gesehen vielleicht eher nicht. Aber ich sag mal, jetzt als Auslandserfahrung ist es auf jeden Fall sehr wertvoll. Und da möchte ich, würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, irgendwie im Laufe der Karriere irgendwie nicht stur in Deutschland zu bleiben, sondern einfach auch mal andere Kulturen zu erleben und einfach auch mal Erfahrung zu sammeln, was woanders eben anders ist. Und das ist halt wirklich, wirklich gut.
Ja klar, man sollte das sogar, wenn man kann, über mehrere Jahre machen, finde ich mal. Ich bedauere immer sehr, dass ich nie den Schneid hatte, mal 3 Jahre einfach mir einen Rucksack zu schnappen und überall auf der Welt mal zu gucken, wie es da aussieht. Naja, es ist die nächste Sendung. Steve, ich danke dir.
Vielen Dank.
Gute Nacht, tschüss.
Schönen Abend. Tschüss.
Es geht um Traumberufe heute Abend unter 0800 80 5 mal die 5. Ich wüsste ganz gerne, was ihr arbeiten würdet, wenn ihr die freie Auswahl hättet, was ihr arbeiten dürft. Also, die gute Fee sagt Abracadabra und dann dürft ihr den Job machen, den ihr schon immer mal machen wolltet, um euren Lebensunterhalt zu verdienen. Schön, hier, namens Mattes.
Hallo.
Mattes aus Papenburg. Wo ist denn Papenburg? Das ist auch noch irgendwo an der See oben, ne?
Ja, nicht ganz. In der Ems, da werden die Kreuzfahrtschiffe gebaut.
Ah, da, genau. Ah, genau. Und dann wird die Ems aufgestaut und dann fahren die da so lang, ne? Ist das nicht so?
Richtig.
Ach, cool.
Richtig.
Mattes, was ist dein Traumberuf?
Ich habe meinen Traumberuf schon gefunden.
Und der wäre?
Ich bin Seemann bei der Marine.
Marine heißt, also Bundesmarine, also genau. Wie heißt denn das? Kriegsmarine, ne? Das andere ist die Handelsmarine.
Ja, das heißt Deutsche Marine mittlerweile.
Achso, okay, Entschuldigung.
Kriegsmarine war es ganz früher und danach war es Bundesmarine.
Na gut, aber wozu ist es da, ne? Ist ja, aber gut.
Ja, wenn du so willst. Es ist immer noch das Gleiche. Ja.
Was machst du für einen Job auf dem Schiff?
Ich bin eigentlich ganz harmlos, ich bin Schreiberling.
Wie? Und, was schreibst denn du?
Ich mache Personalangelegenheiten.
Achso.
Ich sitze einfach nur im Büro.
Auf dem Schiff?
Genau.
Wie, aber das sind doch Kriegsschiffe, Schlachtschiffe mit Raketenwerfer. Und da sind Büros, wo Leute sitzen und Personalangelegenheiten regeln?
In der Bundeswehr geht nichts ohne Papierkram.
Das finde ich jetzt gerade extrem befremdlich, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte gedacht, na klar, so in der Verwaltung in Hamburg oder weiß der Geier, wobei Leute im Büro sitzen und sich um Personalangelegenheiten kümmern. Aber auf so einem Schiff, da geht's doch darum, irgendwie, naja, rumzuballern und weißt du? Da hätte ich jetzt krass.
Aber es müssen Soldabrechnungen geschrieben werden, Versetzungen, Beförderungspapiere, sowas. Das machen wir alles. Das muss alles an Bord gemacht werden. Das Schiff ist ja nicht immer da.
Ja, stimmt.
Und da kann ja so ein Kram nicht eben ein halbes Jahr an Land liegen, bis das Schiff wieder da ist.
Also ihr verwaltet euch gleichsam autark.
Genau. Das ist so eine, quasi, wenn du so willst, ist es eine Enklave. Ein Schiff.
Wie viele Leute seid ihr, die da nicht tatsächlich mit dem Schiffsbetrieb zu tun haben? Also nicht tatsächlich mit dem Kriegsschiffbetrieb zu tun haben?
Das ist eigentlich ein Großteil, sag ich mal. Was heißt ein Großteil? Das ist, die wirklich mit den Waffensystemen was zu tun haben, das sind vielleicht 50, also von 200 Leuten.
Aha.
Und dann haben wir einen Großteil, macht halt diesen seemännischen Dienst.
Also Schiff am Leben halten sozusagen, ne?
Ja, genau. Wegschrubben, sag ich mal, dann den Brückendienst, sich um die Taue kümmern, das Tauwerk.
Das muss ja auch alles gemacht werden, das kennt man aus diesen Filmen ja gar nicht. Also Jagd auf Roter Oktober, da sind sie alle an Waffensystemen immer.
Da sind sie alle immer nur vor der Konsole drücken auf Knöpfe und hören auf die Pieptöne, genau.
Genau, aber das ist natürlich nicht euer Alltag, ja klar.
Eben, und wie gesagt, wir haben halt in der Operationszentrale sitzen halt 20 Leute vielleicht. Und dann haben wir noch viele Waffentechniker, die sich halt um die Elektronik kümmern, um die Munition, die Artilleristen.
Habt ihr auch Geistliche an Bord? So ein Pfarrer?
Nee. Das nicht. Nee, nicht immer. Aber wenn wir auf längeren Fahrten sind, so Schiffe fahren ja nie alleine, die fahren ja beim Verband mit mindestens 3 Schiffen.
Ah ja.
Und da sind dann immer einer oder zwei dabei.
Mhm.
Das ist dann auch immer alles ökumenisch und
ja, das ist ja eher Seelsorge als Predigt,
ja, genau.
denke ich mal. Ne?
Sondern, der Pfarrer, das sind auch keine normalen, strenggläubigen, frommen Männer.
Nee, das sind eher Psychotherapeuten als Priester, denke ich mal. So, also, ja.
Teilweise auch richtige Soldaten. Also es sind halt schon...
Nein, ich meine nur von der Haltung her. Also es ist halt jetzt nicht so, dass da irgendwie der Pfarrer steht und da irgendwie den ganzen Tag am Predigen ist und Oblaten verteilt und so, sondern mit dem redet man halt, wenn man mit jemandem mal reden muss.
Ja. Richtig, genau. Ja. Und
Wie nennt sich denn deine Berufsbezeichnung? Hast du irgendwie
Stabsdienstsoldat.
Bitte wie?
Stabsdienstsoldat.
Ach, das ist aber schade. Ich dachte,
das ist besonders spannend, ne?
Ja, ich dachte, es käme jetzt irgendwie so eine coole seemännische Bezeichnung irgendwie, wie auch immer die Sachen immer heißen. So.
Tut mir leid.
Bootsmannsmat oder was es da so gibt, keine Ahnung.
Bootsmannsmat gibt's gar nicht mehr, leider.
Auch das noch. Das einzige Wort, das ich kenne, gibt's nicht mehr.
Smoot
hier kenne ich auch noch.
Ja, Smoot gibt's noch. Also nur Smoot, nicht ohne hier.
Ach, das ist doch alles ein Mist.
Man sollte einen Koch an Bord eines Schiffes auch nicht Smoot hier nennen. Dann fühlen sie sich alle extrem beleidigt.
Dann muss man Kiel holen.
Darf auch nicht mehr gemacht werden.
Kiel holen darf auch nicht mehr gemacht werden? Was sind denn das für diese Zeiten hier heutzutage?
Ja, schlimm ist das, ne?
Mann. Planke? Lass die Leute über die Planke gehen? Auch nicht.
Doch, das wurde schon gemacht. Allerdings nicht als Bestrafung, sondern das war, als wir über den Äquator gefahren sind. Von Norden nach Süden, wenn man dann über den Äquator fährt, dann wird die Äquatortaufe vollzogen.
Mhm.
Das ist ein sehr lustiges Ritual, bei dem man dann mit irgendwelchem Kram eingeschmiert wird und ganz furchtbar dreckig ist und irgendwelche komischen Sprüche aufsagen muss.
Mhm.
Und wird man dann halt gereinigt, um den Äquator passieren zu dürfen. Das ist eine Tradition.
Ja.
Die muss man nicht mitmachen, wenn einem das unangenehm ist, aber eigentlich macht es jeder mit. Und wenn man wieder zurück beim Äquator fährt, quasi von Süden nach Norden, dann wird meistens ein Äquatorfilm veranstaltet. Das heißt, jeder, der kann, darf und will und gerade Zeit hat, darf ins Wasser springen und quasi selber über den Äquator schwimmen.
Geil.
Ja.
Das finde ich ja, boah geil, das will ich auch mal. Nee, das will ich nicht. Das ist bestimmt gefährlich. Ist das gefährlich?
Nee. Aber was heißt gefährlich?
Das ist ja ein riesen Ozean und so. Und naja gut, bei Seegang werdet ihr das nicht machen, ne?
Nein. Das, es ist halt halt schon ein seltsames Gefühl, wenn man ins Wasser springt und man weiß, unter einem sind 4000 Meter nichts.
Und das Einzige, was noch da ist, ist das Schiff, ne?
Richtig. Und ich meine, da stehen zwar immer an Bord zwei Posten mit dem Gewehr als Heilposten, aber die wurden meines Erachtens noch nie gebraucht.
Hm. Ist das? Aber, bitte? Bist du da? Ist das? Bist du Zeitsoldat oder Berufssoldat oder was machst du da? Bleibst du bis ans Ende deines Lebens?
Im Moment Zeitsoldat für 4 Jahre. In Mannschaftsdienst im Moment noch. Würde aber gerne Bootsmann werden.
Was ist das?
Feldwebel. Wenn ihr das sagt.
Nein. Also ich weiß, dass es diesen Dienstgrad gibt, aber das ist, glaube ich, Feldwebel ist ein Mannschaftsdienstgrad, ne?
Nee.
Nicht? Siehst du, selbst da habe ich schon wieder keine Ahnung. Okay.
Das ist ein sogenannter Unteroffizier mit Porte-P. Könnte sich jetzt noch über die schöne Tradition des Porte-Ps aufklären, aber das wird in den Rahmen der Sendung sprengen.
Schade, das hätte mich interessiert. Da müssen wir das nochmal gesondert.
Die Kurzform ist, früher hatten Porte-P-Unteroffiziere an ihrem Degen eine Kordel, das sogenannte Porte-P. Die hatten halt auch bestimmte Aufgaben und Funktionen.
Mhm.
Und durch dieses Porte-P, also diese Kordel, wurden halt Porte-P-Unteroffiziere genannt. So lief das halt ab.
Okay. Ist denn gesichert, dass du das werden kannst?
Nee, noch nicht ganz, aber ich habe eigentlich ganz gute Chancen durch die Reform.
Stimmt, will ja keiner mehr Soldat werden, ne?
Eben.
Das ist eigentlich super. Für die Jungs, die schon drin sind, ist das super. Stimmt.
Ja, und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich meine, gut, dass man jetzt nicht unbedingt Panzergrenadier werden will oder Fallschirmjäger, verstehe ich, aber Marine ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, wenn ich da jetzt meine Lanze für uns brechen darf.
Ja, die Herren von der Marine, die Männer von der Luftwaffe und die Jungs vom Heer, ne?
Richtig.
Richtig.
Es gibt auch immer so einen tollen Spruch. Die Bundeswehr ist ein großes Boot, das Heer rudert, die Marine steuert und die Luftwaffe fährt Wasser schießt.
Auch schön. Wobei ich rate jedem davon ab, Soldat zu werden.
Kann ich auch nachvollziehen. Verstehe jeden, der es nicht machen will.
Weil letztendlich, wenn man's ganz runterbricht, also ganz, ganz am Ende, ist dein Beruf eben doch nur dazu da, zu töten oder getötet zu werden. Und das ist irgendwie, also darüber muss man sich natürlich im Klaren sein, wenn man Soldat wird. Und ich kann mir vorstellen, dass viele sich diese Gedanken jetzt machen, wo es darum geht, eben nicht mehr, naja, mal eben so irgendwie 6 Monate, 9 Monate Wehrpflicht oder Wehrdienst abzuleisten, sondern sich aktiv dafür zu entscheiden. Und wenn du dich aktiv dafür entscheidest, dann denkst du eben ein bisschen tiefer nach. Und ich kann mir vorstellen, dass du bei vielen warum kommt, Moment mal, im Zweifelsfall werde ich erschossen oder muss einen erschießen.
Natürlich. Also ich kann auch jeden verstehen, der sagt, bloß keine Bundeswehr, will ich nicht hin.
Mhm.
Aber ich kann niemanden verstehen, der sagt, Bundeswehr ist vollkommen eklig und das sind alles Mörder und Berufskiller und bla, der es nie selber ausprobiert hat.
Das ist ein schwaches Argument. Man muss sich ja nicht mit dem nackten Arsch in eine heiße Pfanne setzen, um zu wissen, wie ein Spiegelei aussieht. Ne?
Das stimmt auch, aber ich muss mir nicht von irgendjemandem sagen, der noch nie, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Waffe in der Hand hatte, dieses zu schießen, aber ich muss mir von jemandem, der keine Ahnung hat, nicht sagen lassen, dass mein Beruf ein furchtbar ist.
Weiß ich gar nicht, doch ich glaube, das musst du. Ich fürchte, das gehört zu deinem Beruf dazu, dass du stets und ständig unter verschärfter Beobachtung, verschärfter Kritik durch die Bevölkerung stehst. Ich fürchte, das müsst ihr abkönnen. Wo es bei mir dann aufhört, ist, ich erzähle diese Geschichte immer wieder sehr gerne, weil ich die sowas von zum Kotzen finde. Vollbesetzter ICE zwischen Frankfurt und Köln. Ja?
Mhm.
Ein Platz ist noch frei. Neben irgendwie so einem Mädel, die irgendwas schreibt, also sah aus wie so eine Erstsemesterstudentin.
Hm?
Ein Bundi kommt in Zug, in Uniform und will sich hinsetzen und fragt, gestatten Sie? Also wirklich sehr höflich gefragt. Und da sagt diese blöde Ziege, nee, also echt nicht, jetzt so mit der Uniform irgendwie finde ich doof.
Ja.
Also da über sowas kriege ich immer die Krätze. Also darum spreche ich so gern mit Soldaten, weil ich immer wieder so gespalten bin. Ich finde, Soldat zu werden ist die größte Eselei, die überhaupt nur ein Mensch tun kann. Weil im Zweifelsfall muss man Menschen töten oder sich töten lassen.
Darüber sollte man sich noch im Klaren sein.
Ich finde aber gleichzeitig, dass wenn jemand Soldat geworden ist, dann hat man das gefälligst nicht nur zu respektieren, sondern ihm dankbar zu sein, weil er nämlich im Zweifelsfall der Erste ist, der sich erschießen lässt.
Dafür könnte ich dich jetzt gerade knutschen.
Naja, ist doch so. Ich meine, wir leben ja jetzt nicht hier irgendwie in Raumschiff Enterprise-Zeiten, wo wir keine Armeen mehr brauchen. Selbst die Enterprise ist bewaffnet. Nein,
ich erwarte ja auch gar nicht, dass ich dafür im Triumphzug nach Hause getragen werde, weil ich in Afghanistan oder so jemanden abgeknallt habe. Aber ich kann erwarten, dass ich dafür nicht beleidigt werde.
Ja, kannst du auch. Finde ich absolut. Also finde ich.
So genauso wie so eine Geschichte. Sagt ihr BAMBAS? B-A-M-M?
Nee.
Büro für antimilitaristische Blablabla, keine Ahnung.
Nee, nie gehört.
Eine Bande voller Hohlköpfe, das waren die haben auch mal das Gelöbnis vom Reichstag, haben die mal versucht zu sabotieren mit Farbbeuteln und all so einem Krutt. Und die haben sich eine Zeit lang, immer wenn in Afghanistan ein deutscher Soldat gefallen war, haben die sich am Ehrenmal der Bundeswehr getroffen und haben darauf angestoßen mit Shampoos, dass wieder einer gestorben ist.
Ja, das ist halt ganz schlechter Stil, ne?
Ja.
Weil ich finde, das ist eben echt ganz, ja, nee, kann ich nicht. Ich finde, man muss sogar Leuten ans Bein pinkeln und Leute beleidigen und so. Aber wenn, dann bitte die Macht ausüben.
Ja. Ja,
und nicht irgendwie die, denen wir eigentlich auf Augenhöhe
sind. Nicht die, die einfach nur ihren Job machen.
Ja, finde ich wichtig. Also wenn, ich finde es zum Beispiel, fände ich es total lustig, ja, wenn es irgendwie so eine, ich habe irgendwann mal die Idee gehabt, man könnte ja die APO gründen, die diesmal eben nicht außerparlamentarische Opposition heißt, sondern antiperistaltische Opposition. Die Peristaltik ist das, was so verdaut, ne? Und Antiperistaltik ist, wenn du kotzen musst. Und ich fände es zum Beispiel total cool, wenn sich die APO gründen würde und einfach jeden Tag eine Demonstration vor dem Verteidigungsministerium machen würde, ne? Indem sie sich einfach in den Eingang erbrechen. So. Ja? So, solche Sachen finde ich super. Aber nicht irgendwie einem Soldaten den Sitzplatz verweigern. Das läuft halt nicht. Ich finde das eklig. Naja.
Ja.
Wie bist du überhaupt, wir wollten ja eigentlich über Traumberuf reden. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Soldat zu werden?
Ganz kurz, wenn ich mal bei diesen.
Siehst du? Ja, ich musste gerade husten, aber ich habe mein Mikrofon zugemacht.
Habt ihr gar keine Räusper-Taste mehr?
Ich bin, der Typ, der das Pult, also das Ding, wo die Regler sind, nennt man Pult. Der Typ, der das bedient, braucht keine Räusper-Taste, weil ich kann ja mein Mikro ausschalten. Die Räusper-Taste ist nur für die Leute, die ihren Mikrofonregler nicht selber in der Hand haben.
Na gut, ich muss auch noch mal diesen. Entschuldigung, ich habe etwas Heuschnupfen.
Aber dann ist Seefahrt auch natürlich auch perfekt, ne?
Eben. Nee, aber ich bin da hingekommen einfach über meinen Wehrdienst damals noch. Den gab es ja damals noch. Und ich habe mich damals erstmal schon für 23 Monate verpflichtet und habe das dann einfach erweitert.
Ja, weil es dir gut genug gefallen hat. Das heißt, du bist auch direkt zur Marine gekommen, hast auch direkt irgendwie die Komfortvariante bekommen, ne?
Also ich wollte auch nur zur Marine. Was anderes habe ich gesagt, wollte ich nicht.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ich bin aus Papenburg direkt.
Ach so, ja, das ist doch super.
Und stationiert. Also ich meine Grundausbildung hatte ich damals in Stralsund.
Mhm.
Das war halt schon immer eine Ecke Fahrt, 7 Stunden jedes Wochenende mit dem Zug. Und danach war ich noch für einen Lehrgang in Hannover und danach bin ich halt nach Wilhelmshaven gekommen.
Cool, gratuliere.
Ja.
Mathis, ich danke für deinen Anruf.
Ja, gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Und gibt's eigentlich sowas wie, das ist jetzt wieder so, ne, sowas wie toi 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 für Seefahrer?
Ja,
jetzt halt! Mast und Schotbruch!
Nein,
nicht?
Nein.
Warum sagt man das?
Das sagen Landraten. Das ist genauso wie Ahoi.
Ja, was bin ich denn wohl, hä? Was ist eigentlich ein Schot?
Ein Schot, das ist eine Leine, das ist eine bestimmte.
Ah.
Das sind relativ dünne Leinen. Gibt es auf größeren Schiffen auch gar nicht mehr. Die gibt es eigentlich nur noch auf kleineren Segelbooten. Die dienen dazu, um die Segel zu reffen oder zu vieren.
Kannst du solche Sachen eigentlich auch? Also so Segeln und sowas?
Segeln kann ich, ja.
Aber jetzt nicht so auf einem großen Schiff, irgendwie ein großes Schiff fahren kannst du nicht?
Was heißt ein großes Schiff fahren? Also ich habe auch schon mal unser Schiff gesteuert.
Ist das anstrengend? Nee, ist wahrscheinlich total blöd, ne? So Joystick links,
halt
Joystick rechts.
Man kriegt halt vorne eine Einweisung, wie es läuft. Mhm. Und das Schöne ist, man kann halt, also wenn man an der richtigen Stelle ist auf dem Atlantik, kann man halt auch nirgendwo gegenfahren. man kann wenig kaputt machen.
Wird schwer, ja.
Deswegen,
obwohl, also, wenn du es schaffst, kommst du in die Zeitung, ist auch nicht schlecht. Dann kommst du sogar in die Tagesschau.
Ja, das haben ja schon Leute geschafft in der Ostsee. Da haben mal ein Schnellbootkommandant hat ja mal sein Boot auf den Felsen gesetzt. Oder dieses berühmte YouTube-Video, wie zwei Schnellboote irgendwo im Mittelmeer kollidiert sind.
Echt? Es gibt ein YouTube-Video, wo zwei. Muss ich mal raussuchen.
Ja, muss man raussuchen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder ob die es mittlerweile entfernt haben. aber das lief auch wochenlang in sämtlichen Nachrichten.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Hat uns natürlich auch wieder ein paar Imagepunkte gekostet.
Das ist immer das Problem, ne? Da kommen dann immer irgendwie so Sachen, so, ja. Genau wie diese Gorch-Fock-Nummer, wo ich auch mal dachte, ja. So, Leute, spult euch doch mal alle nicht so auf, ey, das ist Armee, das ist irgendwie rau und ja, lasst eben, sie
das,
doch.
Das muss ich sagen, das stört mich auch bei vielen. Die wissen einfach gar nicht mehr, worauf sie sich einlassen.
Er ist halt tendenziell eher ein Prügelzoo als ein Streichelzoo bei der Bundeswehr.
Ja, eben, ja, oder mittlerweile auch nicht mehr.
Mittlerweile ist es ein Streichelzoo?
Ja, das ist teilweise schon, also tragisch.
Mann, wir müssen mal eine Bundeswehr-Sendung machen, ey, immer wieder.
Gerne, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
Ja, und wenn das nicht klappt, mache ich das halt selbst. Ich sende ja mittlerweile selbst. Mathis!
Ich wollte aber wollte sowieso noch sagen, warum das überhaupt mein Traumjob ist.
Stimmt, habe ich gar nicht nachgefragt, ne?
Nee.
Warum ist das dein Traumjob, Mathis?
Klingt seltsam, aber es ist eine Mischung von allem. Ich finde es sowohl cool, weil man sich mittlerweile einfach daran gewöhnt hat, mit 11 anderen Leuten in einem 14 Quadratmeter Raum zu pennen, von denen im Hafen 12 besoffen morgens um 3 eingestampft kommen und erstmal auf den Boden kotzen. Das gehört genauso dazu, wie wenn man in der Karibik Sonnenuntergänge beobachten darf. Also,
du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, was ich gerade für einen entsetzten Gesichtsausdruck hatte.
Ja, doch.
Okay.
Weil alle gucken so.
Alles klar.
Das ist alles schon passiert, aber das ist einfach, man möchte es irgendwann einfach nicht mehr missen mit den ganzen Chaoten. Das ist eine unglaubliche Kameradschaft, die man da an Bord hat. Das hat man sonst, habe ich sonst noch nirgendwo erlebt.
Ja, du bist ja auch sonst nirgendwo gezwungen, mit den Leuten auszukommen.
Ja, aber gerade
überall anders kannst du kündigen, beim Bund ist das nicht so einfach.
Ja, theoretisch kannst du da auch kündigen, es sei denn, du bist Wehrdienst oder warst Wehrdienstleister.
Ah.
Aber das ist halt einfach, es gibt einen Spruch, der klingt jetzt auch wieder unheimlich martialisch und dafür wirst du mich wahrscheinlich auch wieder zur Hölle
schicken. Schmeiß dich einfach aus der Leitung, das war super.
Ja, genau.
Hatte ich ja vor.
Wir gehen zusammen, wir stehen zusammen und wir fallen zusammen. Und das nimmt sich aber auch wirklich jeder zu Herzen. Nicht weil er es muss, sondern weil er es will.
Ich danke für deinen Anruf.
Bitte, gerne.
Nacht, Mathis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, tschüss.
MDR Sputnik. UFM. 103.7. Unser Ding. Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Und Fritz vom RBB. Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Der glücklicherweise einen seiner Traumberufe gefunden hat. Sein Traumberuf ist, mit Leuten quatschen. Am liebsten in der Öffentlichkeit und am allerliebsten ist ihm die Öffentlichkeit Radio. Die Rede ist von mir und das Thema heute ist Traumberufe. Ich wüsste ganz gerne, was euer Traumberuf ist. Vielleicht habt ihr ihn schon, vielleicht habt ihr ihn auch noch nicht, sondern seid auf dem Weg dahin. Vielleicht habt ihr auch gedacht, es wäre euer Traumberuf und er hat sich dann als nicht euer Traumberuf entpuppt. Hatten wir vorhin, das war Tobias, der war Architekt wäre viel lieber Unterwasserfotograf geworden. Hätte er das mal früher gewusst. Und jetzt kommt ihr und 0880, 5x5 ist unsere Nummer. Was ist euer Traumberuf? Was würdet ihr antworten, wenn eine gute Fee kommt und sagt, ihr dürft euren Lebensunterhalt mit einem Beruf eurer Wahl bestreiten? 0880, 5x5. Jonas.
Hallo Holgi.
Du hast eine schwarze Seele, darum habe ich dich lange warten lassen.
Ah ja, ich bin
Hoffnung,
böse.
Genau, in der Hoffnung, dass sie sich noch ein wenig reinigt. Was ist dein Traumberuf, Jonas?
Mein Traumberuf wäre, in der Mafia tätig zu sein. Ja, klar.
Jonas, kann ich mal kurz mit deiner Mutter sprechen, bitte?
Ah, die schläft gerade, ist gerade doof. Ja.
Verdammt.
Ja. Und zwar...
Organisiertes Verbrechen.
Organisiertes Verbrechen, das hat auch so seinen Grund. Ich würde jetzt in meinem im Prinzip normalen Leben nie versuchen, in irgendeiner Weise in eine kriminelle Organisation zu gehen oder ins organisierte Verbrechen einzutauchen. Das ist nicht mein Ziel und das ist auch gar nicht mein Wunsch. Aber wenn jetzt die gute Fee käme und mich wirklich fragen würde, Jonas, komm, such dir was aus. Ich würde ohne zu zögern in dieses Handwerk einsteigen. Und zwar ist die, also es ist eigentlich der Traum eines jeden jungen Menschen und auch vieler älterer Menschen, einfach die Moral und die moralischen Grenzen zu durchbrechen. Und das ist auch so ein Grundbestreben einer jeden jungen Generation, moralische Grenzen neu zu definieren, zu durchbrechen und eigentlich gegen das Gesetz zu verstoßen und zu handeln.
Das kannst du aber auch, wenn du gut wirst. Dazu musst du nicht böse werden.
Da Das muss nicht böse werden, aber was ist denn einfacher, das auf einen guten, umständlichen Weg zu machen oder indem ich in organisiertes Verbrechen einsteige?
Umschlag 2, ja.
Ja, und
es ist vor allen Dingen weniger frustrierend, ne?
Ja, es ist, okay,
einen zu erschießen, um an sein Geld oder was auch immer zu kommen, ist instant Erfolgserlebnis.
Ne? Es ist
das Gleiche mit guten Taten zu erreichen, ist ein wesentlich dickeres Brett zu bohren.
Es ist im Prinzip eben ein spannendes und vor allem erfülltes Leben, in dem man eine Befehlsgewalt ausübt, in der man Macht ausübt über alle Menschen, die sich an Regeln halten. Und es ist ja nicht so, dass die Mafia völlig entgegen, also die Mafia jetzt als Beispiel dieser kriminellen Organisation, weil ich die Mafia an sich sehr faszinierend finde, weil die Mafia funktioniert ja als Parallelgesellschaft. Wie es zur Zeit immer als Debatte beschworen ist, die Parallelgesellschaft der Auswanderer oder der Türken, ist ja die Mafia auch eine Parallelgesellschaft, die sich aber an ihre eigenen Regeln und Gesetze hält und dies auch in der Form macht, die man gar nicht vermutet. Das heißt, wer sich in dieser kriminellen Mafia gegen die Gesetze der Mafia richtet, wird nach den Regeln der Mafia hingerichtet. Was natürlich völlig nach einem fehlgeleiteten Staat klingt, aber in dieser Parallelgesellschaft auf eine Weise funktioniert, die man gar nicht für möglich hält.
Naja, es ist aber nichtsdestotrotz eine Willkürherrschaft, ne? Weil
es ist ein ehrliches Gewerbe.
Es ist Gesetz nach innen eine Willkürherrschaft, weil das Gesetz nicht auf demokratischem Wege zustande kommt.
Aber ein Geheimagent als Wunsch vieler jungen Menschen, die auf dem Sponsoren macht auch nichts anderes als ein Mafiosi, nur dass er durch die Befehlsgewalt und das Machtmonopol des Staates handelt.
Ja, aber das Machtmonopol des Staates ist ihm vom Souverän verliehen und das ist bei der Mafia nicht so.
Und
das heißt, bei der Mafia kannst du nie sicher sein, ob nicht morgen andere Gesetze gelten als heute. Und das kannst du bei einem Rechtsstaat schon.
Aber es ist ja das Ziel es wäre mein Ziel als Mafiosi, gegen die moralischen Grundsätze zu verstoßen und mich einzugliedern in diese Gesellschaft, die dort parallel existiert.
Was dann im Übrigen kein Moralverstoß mehr wäre.
Weil ja meine Moral in dieser Gesellschaft dort angesiedelt wäre.
Das ist eigentlich noch mal ein interessanter Nebenaspekt. Du wärst überhaupt nicht mehr unmoralisch.
In meinen Augen. In den Augen vieler liberaler und konservativer Menschen wäre das ein moralischer Verstoß, der durch nichts mehr gut zu machen wäre.
Richtig, richtig.
Aber das ist ja meine Moral, die ich dort auswirke. Und so ein Grundsatz der Mafia wäre ja dann im Prinzip auch lieber jung und reich sterben statt alt und arm. Das heißt, dieses spannende und temporeiche und vor allem erlebnisreiche kurze Leben zu haben, was einem in gewisser Weise sehr verschrieben ist, weil...
Aber du hast jetzt natürlich, mit Verlaub, du hast jetzt auch so ein Klischeebild im Kopf, ne? Vermute ich mal, oder? Ich habe mich mit der Mafia nie beschäftigt. Es gibt ja ein paar angeblich sehr gute Bücher darüber.
Ja, gibt's, aber weißt du, die Bücher, also was ich zum Beispiel ein Problem mit den Mafia-Büchern habe, dass die immer so reißerisch versuchen, mit einem Autor, der meint, ja, ich war da ganz groß drin und ich erzähle jetzt die absolute Wahrheit über die Mafia, und das in einem reißerischen Ton machen, der schon fast dem Journalismus der Bild-Zeitung gleicht. Also war bisher bei allen, das war bisher bei fast allen Büchern, die ich über das Thema gelesen habe. Und das ist so ein kleines Problem mit. Und es
schöne Grüße per Twitter, schreibt gerade Loli Guy. Dafür kannst du auch Lobbyist für die Tabakindustrie werden.
Ja, aber bei als Tabaklobbyist da würde ich mich dann nicht mehr wohlfühlen. Weil sie Menschen umbringen, um seine Ziele zu erreichen, ist das andere. Aber Tabaklobbyist.
Ja, so zu tun, als würde man was Gutes für die Menschen tun und in Wirklichkeit genau, bringt man sie trotzdem um, ne?
Das macht ja die Pharmalobby dann noch stärker. Auch unter dem Vorwand, Menschen zu helfen.
Nee, die helfen Menschen. Also sie bringen ja nicht Menschen um.
Ja, aber
also Produkte der Pharmaindustrie sind ja nicht ursächlich für das Ableben von, wie viel haben wir bei Tabak, 140.000 Menschen im Jahr.
Aber die Pharmaindustrie versucht auf ganz perfide Weise aus dem Not leidender Menschen Gewinn zu schlagen. Nehmen zum Beispiel Patente in Deutschland jedenfalls auf Medikamente gelten, sodass die nicht weiterentwickelt können und unter dem Monopol eines einzigen Herstellers vertrieben werden.
Ist halt nicht die Pharmaindustrie, sondern sind wir, die Gesetze zulassen, ne?
Die Pharmaindustrie könnte aber auch auf ganz andere Weise daran gehen.
Nein, könnte sie nicht. Es ist eine Industrie.
Ja, aber das ist ja das Problem, dass diese Pharmaindustrie sich so als Industrie versteht.
Die versteht sich nicht. Die ist eine. Das ist so. Das sind Unternehmen. Die sind von Privatleuten gegründet, und wenn ein Privatmann ein Unternehmen gründet, dann macht er das, um damit Geld zu verdienen und nicht, um damit Gutes zu tun.
Es ist von der Struktur her eine Industrie, das stimmt. Aber was eine Pharma, also Produkte, die sich einfach und allein dem Ziel versprechen, das Leben anderer Menschen aufzuwerten, weil diese Schäden haben, oder das Leben anderer Menschen zu retten, die darf sich nicht als Industrie verstehen.
Doch. Solange wir ihr das gestatten, darf sie das.
Also in unserer bestehenden Gesellschaft finde ich das moralisch einfach verkommen.
Nö.
Das
ist unsere Moral. Also ich meine, wir haben entsprechende Gesetze. Also wir haben entsprechende Regelungen. Wir könnten das auch alles anders haben. Wir wollen das aber nicht. Sonst würden wir andere Parteien wählen.
Das Problem ist, als wenn du zu einem Mediziner sagst, der Hippokratische Eid zählt nichts mehr, jetzt mach, was du willst.
Nö, der hat den ja geleistet. Der hat den geleistet, und vor allen Dingen haben wir seine Ausbildung bezahlt. Das heißt, wir haben noch einen Hebel. Also wir haben noch was in der Hand gegen
ihn. Aber arbeitet ein Mensch der Pharmaindustrie, sollte der nicht auch dafür arbeiten, um seinen Menschen keinen Schaden zuzufügen? Und das macht er doch in dem Grundsatz, die Medikamente zu vertreiben.
Nee, das tut er ja nicht.
Tut er nicht, aber ist das nicht einfach eine Art und Weise, die perfider ist als jeder organisierte Mord?
Nein. Das Problem ist, eine Kritik an der Pharmaindustrie muss immer eine Systemkritik sein. Das ist halt so. Menschen, also guck mal, das ist halt ein Markt. Also entweder müssen wir hingehen und sagen, okay, Gesundheit, der Mensch ist keine Ware. Gesundheit ist keine Ware. Wir stellen dieses gesamte System der Daseinsvorsorge, wo das ja sicherlich irgendwie reingehört, wir stellen das auf völlig neue juristische Beine. Dann müssen wir aber auch als Gesellschaft aberwitzig viel Geld in die Hand nehmen, um all die Forschung zu betreiben, die Pharmaindustrie betreibt. Das wäre sicherlich, ne, ich weiß, die Pharmaindustrie macht viel Reklame und so, die Kohle bräuchten wir dann nicht, wenn wir das Ganze staatlicherseits regeln würden. Die Frage drängt sich dann aber doch immer noch auf, kann der Staat das besser?
Auf jeden Fall.
Warum?
Weil ein Markt, der einfach daran verdient, und das ist ein einziges Kapital und das ist eine einzige Grundlage, dass Not anderer Menschen ist.
Nee, die Not anderer Menschen, du unterstellst, dass ohne diese Industrie diese Not nicht da wäre. Die ist aber da, und sie ist noch größer, wenn es diese Industrie nicht gibt.
Sie wäre nicht größer, wenn es die Industrie nicht gäbe.
Doch.
Weil das Kapital der Grundmarkt ist die Krankheit.
Ja.
Woran die Pharmaindustrie verdient, ist die Krankheit. Und natürlich
die Pharmaindustrie verdient an den Medikamenten, denn der Bedarf kommt aus der Krankheit.
Das ist in dem Sinne ist das kein Unterschied. Oder erklären wir mal den Unterschied. Ich finde, das Kapital, die Grundlage jeder Pharmaindustrie und jedes Medikaments ist die Krankheit. Und weil die Pharmaindustrie nur damit dabei ist, Medikamente zu entwickeln und diese auf den Markt zu bringen, ist die Grundlage einer jeden Pharmaindustrie nicht das Medikament, sondern die Krankheit.
Nee, die Nachfrage. Die Nachfrage nach dem Medikament, und die richtet sich nach der Krankheit.
Wir könnten es aber auch, natürlich wäre der Markt auch dazu sagen, wir könnten mit Wurzeln Krankheiten bekämpfen und das Volk.
Wir könnten was?
Mit Wurzeln und mit Kräutern.
Ja, klar, sicher.
Den Ansatz gibt es natürlich auch.
Aber es funktioniert halt nicht. Ne? Mit Wurzeln und Kräutern sind wir nicht 100 Jahre alt geworden. Das ist eben das, was die ESOs verzapfen.
Wenn du mal in die Bibel schaust, da waren doch alle so alt.
Ja, in der Bibel. Das ist aber auch irgendwie ein Buch, das irgendwelche Menschen aufgeschrieben haben.
Oh, ja.
So. Mit Wurzeln und Kräutern, dass wir damit keine Krankheiten heilen. Also andersrum, es gibt Phytomedizin, das ist Wurzel und Kräuter. Ne? Und die ist auch da sehr erfolgreich, wo sie eben in vernünftiger Medikamentenform, also in vernünftiger Dosis und kontrollierbarer Dosis abgegeben und produziert wird. Und dieser ganze andere komische Krams, funktioniert halt nicht. Ne? Da kann man dann vielleicht mal irgendwie ein bisschen Juckreiz mit lindern oder so, aber das ist halt keine Krankheit. Ne? Und das Problem, was du hast, ist, es ist ein Verteilungsproblem. Ne? Und wenn du sagst, okay, wir legen das jetzt in die Hände des Staates, wir sagen jetzt, okay, wir machen jetzt das Ministerium für Medizinproduktion oder irgendwie sowas, dann müsstest du auch da wiederum Kriterien entwickeln, nach denen du Forschung betreibst. Weil du kannst nicht an jeder Krankheit forschen. Du kannst nicht nach Medikamenten für jede Krankheit forschen, weil das ist ein Fass ohne Boden. Das heißt, du musst Kriterien entwickeln. Und welche Kriterien könnten das sein?
Den Kriterien nach darf es diese Kriterien nicht geben.
Die muss es geben.
Die Grundlage eines jeden Arztes ist, ich füge meinen Patienten keinen Schaden zu.
Das sind ja keine Ärzte. Das sind keine Ärzte. Menschen, die Arzneimittel machen, sind keine Ärzte.
Und das ist das grundlegende Problem.
Nein, das ist nicht das grundlegende Problem.
Die verstehen
nicht. Nein, Jonas, Menschen, die Arzneimittel machen, sind aus gutem Grund keine Ärzte. Ärzte haben von Biochemie so gut wie keine Ahnung. Menschen, die Arzneimittel machen, müssen Biochemiker sein.
Ja, aber das ist mal gar nicht mein Anliegen, diesen Grundsatz der Technik zu unterscheiden. Es ist der Grundsatz der Moral, den dieser Branche gilt. Und das kann man ja als Moral, als großen Begriff fassen.
Und wie willst du das regeln? Also in deiner Welt würde also es eine Institution geben, die an jeder vorhandenen Krankheit maximal Forschung betreibt?
Nein. In meiner Welt würde es privaten Unternehmen unterliegen, weil diese Privatunternehmen auch immer der Verantwortung obliegen, zu Krankheiten zu forschen, das auch für weniger massentaugliche Krankheiten geschieht und das ist gut so, das ist zurzeit so, dass diese Branche gewissen Regeln folgt. Und mein erster Schritt wäre es eigentlich nicht, das staatlich festzulegen, weil das immer eine Einschränkung für den bestehenden Markt in dem Sinne bedeutet, sondern dass diese Pharmaindustrie sich selbst...
Das tut sie nicht, das kann sie nicht. Dann darf es keine Industrie sein. Entweder die existiert in diesem ganz normalen kapitalistischen System oder sie existiert außerhalb davon. Wenn sie im kapitalistischen System existiert, muss sie nach dessen Regeln spielen. Ansonsten geht sie unter.
Die Pharmaindustrie wird nie untergehen.
Ja, natürlich.
Auch wenn sie nicht nach... Nein.
Schau mal in die Historie, wie oft Pharmaunternehmen schon pleite gegangen sind.
Aber die Pharmaunternehmen waren in instabilen sozialen Systemen angesiedelt und nicht übergreifend.
Was?
Wir haben eine
Junge, hör mal, Jonas, es gibt nicht die Pharmaindustrie. Ja? Das ist nicht ein großer Klotz, der eine große Firma ist, wo alle Pillen hergestellt werden. Alter, das sind 1000 Firmen alleine in Deutschland, die Medikamente herstellen. Und es gibt nicht die Pharmaindustrie. Das ist alleine schon mal eine unsinnige, unzulässige Verallgemeinerung. Weil in dem Moment, wo du das ganze Ding homogenisierst, kannst du ihm natürlich auch eine Moral überhelfen und sagen, die überlebt ja immer. Ja, es überlebt immer ein Teil, es überleben immer pharmazeutische Unternehmen. Aber das, was du als die Pharmaindustrie beschreibst, gibt es so nicht und darum kannst du auch nicht überleben. Also das funktioniert so nicht.
Du deklarierst jetzt einen Kampf zwischen Firmen, wie es in jeder anderen Industrie auch ist.
Ja, es ist ja auch eine Industrie. So, und entweder ist es eine Industrie, ja, dann gibt es da Wettbewerb. So, oder wir nehmen sie aus dem Wettbewerb raus.
Der Wettbewerb besteht aber trotzdem darin, dass wenn ich ein Produkt, ein Computer erwerbe, dann habe ich dort Hersteller, die etwas für diesen Computer tun.
Mhm.
Und zwar Prozessoren schrauben.
Mhm.
Und die dort Grafikkarten schrauben und die ein Gehäuse bauen. Und irgendeine Firma baut das dann alles zusammen und verkauft das unter ihrem Namen.
Ja.
In der Pharmaindustrie wird von einer bestimmten Firma, das ist völlig klar, geforscht an ein Medikament, das dann unter dem Patent dieser Firma läuft.
Ja.
Und zwar für einen bestimmten Zeitraum.
Ja.
Und der keine andere Firma forschen kann. Jetzt ist aber die
keine
Sache,
andere dass Firma dieses Medikament vertreiben darf, herstellen und vertreiben darf. Mit Forschung. Forschen kann jeder.
Ja, aber du kannst diese Forschung erst nach einer gewissen Zeit dann so veröffentlichen, dass sie auch geldwirksam ist. Und das wird keine Firma machen.
Ja, natürlich.
Wenn der finanzielle Gewinn nicht aussteht. Ja, aber jedenfalls ist ja die Sache, dass man schon als Pharmaindustrie bezeichnen kann, weil dieser Markt weltweit besteht. Ein pharmazeutisches Produkt in den USA mit einer Zulassung in Europa kann jeder Mensch, kann jeder Patient in Deutschland konsumieren. Und sobald jedem Menschen, der krank ist, jedes Produkt der pharmazeutischen Branche zugänglich ist, ist es ein Homogenisierungsprozess.
Wenn jedem, der krank ist, jedes Produkt der pharmazeutischen Industrie zugänglich wäre, wäre es ein Homogenisierungsprozess?
Wäre es ein homogenisierter Markt? Eine Vereinheitlichung?
Aber es ist doch zugänglich.
Ja, ist es auch. Und deswegen, weil du etwas dagegen hast, dass ich diese Pharmaindustrie als Pharmaindustrie ansehe und nicht als Ansiedlung verschiedener Unternehmen. Aber weil diese Pharmaindustrie nur dem einen einzigen Zweck zollt, nämlich das Kapital zu schaffen und das Geld dafür, wie es jeder andere Industrie auch macht, ist es doch ein homogener Markt. Weil wenn ich Pharmaindustrie sage, kann ich auch Computerindustrie sagen.
Punkt für dich, ja.
Und das heißt, dann würdest du sagen, es gibt keine Computerindustrie, das ist völlig irrsinnig, sondern das ist nur eine Ansammlung von Unternehmen, die Teile verkaufen, mit denen ich etwas berechnen kann.
Okay.
Also von daher kann ich das schon als solches betrachten.
Okay, trotzdem nochmal, dann wiederum die Frage von davor und dann beenden wir das, weil darum geht es ja heute gar nicht.
Ja, klar.
Nach welchen Kriterien bestimmst du, welche Krankheit erforscht wird und welche Krankheit nicht, beziehungsweise für oder gegen welche Krankheit, muss ich sagen, gegen welche Krankheit Medikamente erforscht werden und gegen welche nicht?
Du wirfst jetzt eine moralische Frage auf, die ich überhaupt nicht beantworten will und auch nicht beantworten kann, weil mir da jegliches Fachwissen für fehlt. Und weil ich auch diese Entscheidung gar nicht tragen will, weil es Menschen dafür gibt, die sich das als Beruf ausgesucht haben.
Aber warum überlassen wir es dann nicht dem Markt?
Weil der Markt nicht gerecht ist.
Warum ist er nicht gerecht?
Weil der Markt...
Was ist denn gerecht? Was wäre denn dann in dem Moment gerecht? Also in dem Moment, wenn du sagst, gerecht, der Markt sei nicht gerecht.
In dem Moment wäre es erstmal gerecht, jedes Medikament zu dem Preis zu verkaufen, das es gekostet hat in der Entwicklung, das es kostet in der Herstellung, das es kostet in der Vermarktung und in der Weiterforschung. Der Punkt der Vermarktung fällt weg. Weil wir brauchen keine Vermarktung, wenn ein Medikament funktioniert.
Das hatten wir. Also, dass wir Werbung nicht brauchen,
das heißt,
ist klar.
Ein Medikament muss zu dem Preis verkauft werden, für den es hergestellt wird.
Warum sollte ich dann in so ein Unternehmen investieren, das so ein Medikament herstellt? Weil irgendjemand muss investieren.
Weil dann die Pharmaindustrie völlig einbruchsicher ist. Denn eine Industrie, die zu dem Preis verkauft, zu dem es auch wirklich herstellt, und nicht um reinen Gewinn zu machen.
Aber auch was du gerade ausblendest, du blendest gerade das unternehmerische Risiko aus. Du gehst davon aus gerade, dass ein Unternehmen, das irgendein Produkt entwickelt, dieses Produkt auch garantiert zur Marktreife bringt. Davon kannst du bei Medizin nicht ausgehen. Da findet, ich weiß nicht, was da für Zahlen sind, ich habe mal irgendwas gelesen von gerade mal 10% aller Dinge, die angefangen werden zu forschen, werden dann auch tatsächlich bis zur Marktreife weiterentwickelt. Das heißt, du hast, wenn es, nehmen wir einfach mal die 10%, meinetwegen können wir auch 50% nehmen. Ich habe als Investor ein 50%iges Ausfallrisiko. Das will ich vergütet haben.
Das kannst du doch an den Preis der Medikamente regulieren.
Das machen wir doch jetzt schon.
Nein. Wenn du den Medikamentenpreis von einem und dem gleichen Medikament in Frankreich, also in einem EU-Land, direkt zu Deutschland vergleichst, dann ist dort eine riesige Diskrepanz von Medikamenten, die 90 Euro kosten, von teilweise 40, 50 Euro für das gleiche Produkt mit der gleichen Wirkung. Jetzt stellt sich also in diesem Prozess die Frage, erstens, warum macht die Firma das? Da wäre die Antwort eigentlich, weil sie es kann und weil sie dadurch mehr Gewinn schaffen kann. Und warum greift dort niemand ein? Und da wäre man dann bei dem Eingriff des Staates, der aber nicht als tragender Teil wirkt, sondern also entscheidet, was geforscht wird, wann geforscht wird und der es vermarktet, sondern es wäre an der Firma an sich, das Anliegen der Firma an sich, einen gerechten Markt zu schaffen, in dem alle Medikamente auch gleich viel kosten und nicht für jeden Bürger eines anderen Landes unterschiedlich. Und wenn das nicht funktioniert, wenn das auch nicht durch gut reden funktioniert, muss eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.
Punkt. Was ist dein Traumberuf? Weil organisierte Kriminalität ist natürlich Unsinn.
Mafia-Boss.
Schon klar, aber das ist ja Unsinn. Was ist also dein Traumberuf?
Wieso ist das Unsinn?
Weil du keiner wirst. Was ist dein Traumberuf?
Bist du Leuchtturmwärter?
Nee, jetzt komm. Was ist dein Traumberuf? Hast du sonst keinen Traumberuf? Du hast noch nie Gedanken darüber gemacht, was du mal werden willst?
Ja, aber was ich mal werden will, ist nicht mein Traumberuf. Dort würde ich einen Unterschied in der Definition setzen.
Warum das denn?
Weil mein Traumberuf nicht unbedingt erreichbar sein muss. Mein Traumberuf ist das, wenn die gute Fee kommt und mich fragt, was willst du machen?
Okay.
Dann würde ich sagen, das ist es.
Und was willst du mal werden?
Mediziner.
Warum?
Weil ich es unheimlich faszinierend finde, es wäre meine Motivation, Menschen zu helfen, weil sie in einer Notlage sind, für die sie sich selbst in großen Fällen und in vielen Fällen nicht verantworten können, und diesen Menschen zu helfen, ein komfortables Leben zu führen oder ihnen überhaupt ein Leben zu ermöglichen. Und der Gedanke, der dahinter gesteckt, der allein hinter diesem hippokratischen Eid steckt, dass ich Menschen nichts Böses, sondern nur Gutes tue in meinem Beruf, ist doch eine Motivation, die in nicht vielen anderen Berufen gegeben ist.
Stimmt, da gibt's nicht viel.
Also ich wüsste nicht, welcher Beruf noch zum Grundsatz hat, ich tue meinen Patienten nicht böse.
Na, sowas wie doch alles was so Heil- und Hilfsberufe, ne? Also Physiotherapeut ist ja genauso.
Ja.
Also beispielsweise meine Freundin geht gerade zum Ergotherapeuten, weil die irgendwie Probleme mit der Hand hat. Ist auch sowas, ne? Also man ist nicht auf Mediziner beschränkt. Wobei das natürlich das Ding mit dem...
Aber sie sind eben die Einzigen, die den Eid leisten, das auch nur zu machen.
Ja, aber das ist, also wenn du dich dann mal unter Medizinern umhörst und umsiehst, ist das vielen Medizinern halt auch Schnurz. Ne?
Theoretisch. Aber es ist ja der Sinn und es ist ja das Edel an dem Beruf eines Mediziners. Die Faszination, die sich daraus wirkt. Und das ist ja auch gar nicht
hast
der...
Hast du irgendwie Mediziner in deinem Bekannten- oder Verwandtenkreis?
Bekanntenkreis, ja, aber nicht Verwandtenkreis.
Sprich mal mit denen, wann die Momente sind, wo sie diesen moralischen Imperativ eigentlich, wo sie von dem ablassen. Das ist sehr, sehr oft und sehr, sehr viel. Das ist sehr, sehr hässlich. Und jetzt sage ich tschüss, Jonas. Das war wie immer viel zu denken. Und wie immer hast du den richtigen Knopf gedrückt, um weit abzuschweifen.
Danke.
Bis zum nächsten Mal, hoffentlich.
Einen schönen Abend, Holly.
Dir auch. Tschüss. Der Jonas. Immer, ich hasse, ich könnte dein Vater sein! Mist, warum habe ich das nicht gesagt, als ich, damit kann man jede Diskussion sofort beenden. Guten Abend, Anna aus Oldenburg.
Ja, hallo.
Hallo. Los jetzt, aber zurück auf Stammtischniveau, oder?
Ja, genau. Ja, also mein Traumberuf ist Altenpflegerin.
Wieso das denn? Das ist total anstrengend.
Ja, ich bin auch Auszubildende zur Altenpflegerin.
Ach echt? Erst? Was hast du bisher gemacht?
Erstmal habe ich Kinderpflegerin gemacht und dann auch Sozialassistentin und danach bin ich in die Pflege gekommen durch mein FSJ.
Was ist Sozialassistentin für einen Beruf?
Zweitkraft im Kindergarten.
Ah, okay.
Und danach habe ich ein FSJ im Krankenhaus gemacht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich muss in die Pflege. Und Altenpflege hat mich dann aber mehr fasziniert als die Krankenpflege.
Warum? Was ist das Faszinierende an Altenpflege?
Das Faszinierende ist einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ganz, ganz, ganz viel Erfahrung haben, die schon ganz, ganz viel in ihrem Leben erlebt haben und die einfach wirklich davon berichten können und auch wirklich dankbar sind dafür, dass du überhaupt da bist. Und dass du denen hilfst. Und für jede einzelne Kleinigkeit teilweise, die du machst, bekommst du ein Dankeschön. Und schön, dass du da bist. Und die freuen sich, wenn du kommst und strahlen dich und lächeln dich einfach an. Und ja, die geben einfach ein ganz, ganz, ganz viel zurück.
Was ich ja toll finde an alten Menschen ist, was sie für Geschichten erzählen.
Ja.
Und was sie für Geschichten zu erzählen haben und sowas.
Richtig.
Und wenn ich dir einen Rat geben darf, egal ob du es irgendwann mal irgendwo für brauchst oder so, kauf dir einen guten mobilen Rekorder
und aufnehmen.
Und setz dich mit den Leuten hin und sprich mit denen und nimm auf, was die erzählen.
Habe ich schon sogar gemacht.
Sehr gut. Sehr gut. Was hast du für einen Rekorder? Womit machst du das?
Mit so einem Aufnahmegerät habe ich das gemacht. Weil,
Also so ein Billo-Ding aus dem Kiste vom Discounter oder was für eins.
Ja, genau.
Achso. Wenn du irgendwann mal kannst, nimm mal also so von guten Rekordern, also einen wirklich sehr, sehr guten mobilen Rekorder, gibst du so 250, 300 Euro aus.
Ja.
Wenn du die Kohle irgendwann mal hast, gönn dir das, weil damit machst du eine so gute Audioqualität, dass du es hinterher im Radio senden könntest.
Das ist eine gute Idee.
Also das ist echt Gold wert, solche Sachen. Das sind dann Geschichten, die sind irgendwann weg.
Richtig.
Die Leute sind irgendwann weg.
Besonders auch diese Leute von dem Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Wir haben jetzt noch einige bei mir in meinem Heim, wo ich arbeite. Und es ist super interessant, einfach von denen diese Geschichten zu hören. Und deswegen finde ich das auch so schade, dass man diesen Beruf Altenpflegerin auch teilweise so schlecht macht. Wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umgehört habe oder so mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe über meinen Beruf, ja ach komm, das ist doch nur Arsch abwischen und Windel wechseln und keine Ahnung, ja auf Deutsch gesagt einfach die Scheiße wegmachen.
Mhm.
Nein, das ist viel, viel mehr, was dahinter steckt.
Aber es ist eben auch die Scheiße wegmachen.
Natürlich,
oder?
Es gehört mit dazu. Man muss es auch können.
Genau, darum habe ich immer vor alten und kranken Pflegen, vor Pflegepersonal, lässt sich leichter aussprechen, darum habe ich so fürchterlichen Respekt vor euch, weil genau das ist der Punkt, also der Teil des Berufs, den ich nicht könnte.
Ja, nur das ist eben dieser Punkt, der nicht im Vordergrund stehen sollte. Es sollte wirklich der Mensch im Vordergrund stehen und ja, das, was der Mensch ist, seine Lebensgeschichte, was er bislang gemacht hat. Er ist ja jetzt nicht dieser kranke Mensch, der er jetzt im Augenblick ist. Er war ja mal was. Er ist ein Banker gewesen, er ist Zoowärter gewesen oder Feuerwehrmann. Und daraus kann man so viel, aus ja. diesem Menschen kann man so viel rausziehen über die Biografiearbeit, wenn die dann einen anfangen zu erzählen. Ich meine, ich bin erst 26 und von den Erfahrungen, die die mir mitgeben für mein Leben, kann ich nun profitieren.
Wow. Ja, nee, super. Ich bin sprachlos beeindruckt sozusagen. Echt super. Das mit den, und das ich habe gerade gedacht, so, das ist halt auch ein Beruf, in dem kann man nicht gut alt werden, ne? Weil irgendwann ist es einfach anstrengend und irgendwann ist man wahrscheinlich auch nervlich ziemlich weit am Ende.
Ja, weil es.
Und dann nimmst du deine Aufzeichnungen und schreibst ein Buch drüber.
Richtig. Weil es ist natürlich ein Beruf, der einen psychisch auch ziemlich belastet. Mhm. Man muss natürlich diese Nähe und diese Distanz ziemlich wahren können. Ich meine, ich arbeite jetzt in einem kleinen Heim, wir haben 15 Bewohner. Und ich habe gelernt, eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen Bewohnern aufzubauen. Also fast sogar eine freundschaftliche Basis mit denen zu bekommen. Mhm. Man muss aber wirklich aufpassen, dass man dann, wenn man aus den Heimen rausgeht, sagt, gut, das war's, jetzt kommt mein Leben.
Das trennst du dann auch, okay.
Muss man.
Aha.
Ansonsten würde man psychisch irgendwann mal wirklich kaputt gehen.
Ich habe mir gerade überlegt, dass das eigentlich auch eine total schöne Interviewserie wäre. Ich habe gerade gedacht, das könnte eigentlich auch ich machen. In alte Leute interviewen.
Na klar.
Das ist bestimmt mal, das wäre echt mal spannend. Muss ich mir mal überlegen, wie man an so alte Leute rankommt. Weiß ich ja gar nicht. Gibt's ja auch, obwohl, da gibt's ja auch so Vereine und Kreise.
Natürlich, einfach ins Heim gehen.
Strickkreise und so.
Und ins Heim gehen und fragen, ob es Leute gibt in dem Heim, die interviewt werden möchten. Es gibt so viele Leute, die gerne ihre Lebensgeschichte erzählen würden.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Teilweise einfach auch wirklich, ja, kaum Zeit haben, weil die selber arbeiten. Mhm. Ist ja nicht mal böswillig von denen gemeint.
Mhm.
Und dann, die freuen sich über jeden einzelnen Besuch, der da kommt und sie auch wirklich hören möchte, was sie zu erzählen haben.
Das ist jetzt gerade echt eine schöne Sendungsidee.
Ja.
Ich mal gucken, ob ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Aber mach du das trotzdem bitte auch.
Mach ich.
Okay. Anna.
Was schade eigentlich so finde, ist auch diese Gewalt, die in der Pflege angewendet wird.
Ist das also direkte Gewalt oder eher so implizite Gewalt, so unterschwellige?
Unterschwellige und direkte. Ich meine, ich habe persönlich noch nicht die direkte Gewalt miterlebt und auch nicht die indirekte und ne, ich habe gar keine Gewalt bei mir im Heim miterlebt gegenüber Bewohnern. Aber Klassenkameraden haben es schon erlebt und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, geht gar nicht.
Woher kommt es? Ist das Überlastung? Also
Überlastung. Überlastung, Überforderung, die ganzen Strukturen, die Heime vorgeben, Personalmangel, gerade in diesem Beruf. Wir haben jetzt letztens erst eine Schule besprochen, 52.000 in der Altenpflege fehlen und 54.000 in der kompletten Pflege fehlen am Personal.
Wären die bezahlbar oder ist es einfach nur, sind das tatsächlich offene Stellen?
Es sind tatsächlich oder offene Stellen. Es wollen zu wenig Leute diese Ausbildung einfach machen.
Hm.
Es gibt zu wenig Leute, die die für diesen Beruf einfach sich begeistern können.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Quote der Leute zu erhöhen, die sich für so einen Beruf begeistern? Wahrscheinlich müsste man sie zwingen, sich das mal anzuschauen, oder?
Ich wollte gerade sagen, indem man einfach wirklich als Altenpflegerin auch dazu steht, dass man eine Altenpflegerin ist und auch wirklich sich Gegenargumente auch überlegt, die man dann sagen kann, wenn einer dann kommt und sagt, ja, Altenpflege ist nur Arsch abwischen und nichts weiter, ne? Ist kein richtiger Beruf. So, dass man dann wirklich sagt so, hey, das und das steckt da aber noch mit hinter. Nicht nur das, sondern es ist wirklich viel, viel mehr.
Ich überlege gerade, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Wir werden sehen. Menschen werden ja in Zukunft auch weiterhin genötigt werden, auch bestimmte Berufe zu machen. Mal gucken, ob das. Wobei das natürlich auch ein Problem ist, wenn du sagst, du hast da irgendwie so einen Harzer und zwingst den dann irgendwie in die Altenpflege zu gehen. Das sind dann wahrscheinlich auch genau die Leute, die dann im Zweifelsfall Gewalt ausüben, ne?
Und das wird aber auch teilweise momentan auch gemacht. Die ganzen Betreuungskräfte, die jetzt momentan in die Heime kommen, sind meistens solche Leute, die vom Hartz IV, vom Arbeitsamt gezwungen werden, irgendwie in die Pflege zu gehen, weil in der Pflege so ein Personalmangel einfach ist.
Will man die da haben? Also, weil es ist eben schon ein spezieller Beruf, ne? Wie ich eben auch sagte, es ist sicherlich sehr erfüllend, aber du musst doch die Scheiße wegmachen. Ja. Und wenn ich jemanden zwinge, das zu machen, dann kann doch nicht gut gehen.
Kann auch nicht gut gehen. Aber der Personalmangel in diesem Bereich ist einfach wirklich so groß, dass, es gibt momentan, denke ich, auch keine andere Lösung. Oder. Mir fällt spontan jetzt einfach keiner ein.
Mhm. Ja, vielleicht fällt uns irgendwann einer ein. Dann machen wir einen großen Reibach hin, wenn wir die präsentieren. Anna, ich danke dir.
Ja, nicht
bis
dafür.
Zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Traumberufe sind unser Thema. 0880 5x5 ist unsere Nummer. Und wen nehmen wir denn? Ach, wir haben wieder einen Jungen, gerade hat man ein Mädchen. Hallo Felix.
Hallo.
Flöt. Felix, was ist dein Traumberuf? Flöte.
Mein Traum. Nee, hab ich mal gespielt. Nie wieder.
Was dann? Was dann?
Ich spiele Klavier, Schlagzeug und ich singe.
Das war, das, die Frage hatte ich anders gemeint. Was ist dein Traumberuf, sollte die Frage heißen?
Ach so. Ja, also Musiker.
Musiker? Was für Musiker?
Ja, alleine, so wie auch halt ein Künstler zusammen auf der Bühne stehen, sag ich einfach mal. Ne?
Naja, aber willst du so Keith Jarrett-mäßig irgendwie mit einem Klavier alleine auf der Bühne sein oder im Orchester oder Filmmusik? Nee,
allein
gibt's
schon auf der Bühne. So wie Elton John, sag ich mal. Ne?
So wie was?
Elton John.
So wie Elton John?
So auch mein Vorbild irgendwie, ich weiß nicht. Also es gibt viele, die ich gut finde, ne? Also. Aber Elton John gehört.
Kannst du irgendetwas an der Lage deines Mikrofones ändern, dass wir dich vielleicht ein bisschen besser verstehen?
Ja, ich hoffe, jetzt geht's besser.
Unwesentlich, aber etwas, ja.
Super.
Bist du denn gut genug? Bist du denn gut genug, um Elton John irgendwann einzuholen?
Also ich spiele jetzt 10 Jahre Klavier, 5 Jahre Schlagzeug und ich war im Chor und da Solist. Also so gut wie Elton John, denke ich mal, werde ich nie. Aber ich denke mal schon, dass ich was drauf habe.
Was tust du dafür? Was kann man überhaupt dafür tun? Man studiert ja dafür nicht, oder? Das ist doch. Also man kann
Musik studieren. Es ist halt nur ein schwieriger Weg und man braucht halt natürlich ein gutes Abitur, ne? Man wird halt nicht immer genommen und dieses Studium ist auch sehr hart. Also es besteht nicht immer jemand da. Also da muss man ziemlich lange üben, denke ich auch mal. Ich habe auch nicht vor zu studieren, weil weiß nicht, das ist auch nicht so. Also ich bin eher so der Freestyle-Musiker. Ich spiele einfach so, wie es mir gefällt einfach. Ich setze mich, wenn ich Feierabend habe, ans Klavier und dann geht's los. So ungefähr. Und das ist irgendwie auch mein Leben. Also ich mache es halt mein Leben lang.
Du gehst aber noch zur Schule, oder?
Ich mache eine Ausbildung.
Du machst eine Ausbildung? Als was denn? Was wirst denn du?
Ich mache eine Ausbildung als Bürokaufmann.
Warum denn das? Warum denn nicht irgendwie wenigstens irgendwas, was mit Musik zu tun hat?
Gibt's nicht.
Wie, natürlich gibt's
also
das.
Klar gibt es das, aber sagen wir mal, Bürokaufmann gab es in deren Situation. Ich habe mich halt beworben. Ich hatte halt eine schwierige Phase in der Schule gehabt. Ich habe meinen Realschulabschluss ganz knapp erreicht und wurde auf irgendeine Schule versetzt. Architektur, was mir überhaupt nicht liegt. Hatten wir schon mal vorhin das Thema Architektur. Und da musste ich mich notgedrungen auf eine andere Schule oder halt auf eine Ausbildung bewerben. Und kam dann halt auf den Beruf Bürokaufmann. Und ich meine, es ist kein schlechter Beruf, denn mir macht der Beruf auch Spaß. Auf jeden Fall, klar. Aber Musik liegt mir halt doch schon sehr am Herzen. Ich denke mal, mir ist es erstmal wichtig, einen Beruf erstmal sowieso zu erlernen und die Musik. Es ist halt schwierig, an Berufe wie Musik ranzukommen. Also jetzt sagen wir mal auch sowas, halt zu machen. Also jetzt studieren. Also ich kann jetzt kein Abitur richtig machen. Also jetzt direktes Abi schaffe ich zum Beispiel jetzt nicht.
Nein, es geht gar nicht ums Studium, sondern aber es gibt auch irgendwie, weiß ich nicht, und selbst wenn du einzelnes Kaufmann wirst und Musikinstrumente verkaufst oder sowas.
Ja, also Musikinstrumente.
Problem ist also, die Läden, in denen ich das öfter mal so wahrnehme, da sitzen eben sehr oft, gefühlt jedenfalls, Musiker, die gescheitert sind und dann in diese Branche gegangen sind und darum alle hassen, die da reinkommen und Equipment kaufen wollen. Also so kommt einem das immer ein bisschen vor. Aber wenn man das von Anfang an irgendwie mitmacht, könnte das doch, glaube ich, auch ganz Spaß machen.
Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich auch wiederum ein langer Weg, den man natürlich auch dann erstmal wieder machen. Also muss man auch erstmal.
Ja, aber es ist ein Traumberuf.
Muss halt eben, ja, eben, klar. Also ich arbeite halt auch darauf hin, dass ich da irgendwas in dieser Branche mache. Ich denke ja auch nach. Mhm. Also ich versuche jetzt erstmal mich durch meine Ausbildung jetzt so zu boxen, damit ich überhaupt jetzt erstmal einen Beruf habe, dass ich darauf aufbauen kann, denke ich mal. Und dann wiederum nach meiner Ausbildung irgendwie was mit das in Verbindung zu bringen mit Musik. Und wie du halt schon sagst, irgendwie was verkaufen mit Musikinstrumenten oder so, das ist eigentlich schon eine ganz gute Idee. Habe ich auch schon überlegt. Aber mir liegt halt...
Oder Klavierbauer.
Also ich hab mich versucht auf eine Schule für Architektur und mussten wir ein Jahrespraktikum machen in der Schule direkt, was mit Bauen zu tun hatte. Und dann mussten wir sägen, Mauern und so, da bin ich kläglich gescheitert. Wusste ja nicht mal, was ein Fuchsschwanz ist. So ungefähr.
Ja, aber ist das doch, das, ich meine, das ist doch nur das mit Verlaub, das finde ich jetzt albern. Ja, auch ich kann nicht auf Anhieb eine Mauer mauern, das muss ich mir auch erst beibringen lassen.
Nee, natürlich.
Aber wenn du doch sowieso den ganzen Tag am Klavier sitzt, dann mir kann keiner erzählen, dass Klavierbauer nicht ein Job für dich wäre.
Also ich weiß nicht, so was mit Bauen oder so, Bauen, für mir liegt der Reiz eher zu spielen.
Ja, ist schwer, ne?
Das ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Also, es ist nie einfach. Ich ist ja auch nicht. Früher war ich im Chor und habe da war da Solist. Dann habe ich mich mal am Theater beworben, wurde da auch angenommen im Casting. Konnte ich dann aber leider nicht weitermachen, weil das mit der Schule nicht geklappt hat und das so zeitaufwendig war. Und
bewirb dich halt nochmal.
Ja, wenn nochmal so ein Inserat in der Zeitung ist, warum nicht?
Ach Quatsch, Inserat, warte doch nicht aufs Inserat, geh doch einfach hin. Sag mal hier, ich habe jetzt Zeit.
Ja, klar, könnte man machen. Ich habe auch so meine Kontakte, sowas Musik antrifft, klar.
Also da muss ich ja jetzt erstmal Brachialmotivation machen. Krieg mal den Arsch hoch.
Ja, sagen wir mal so, klar, man muss da, ich bin halt auch viel momentan beschäftigt mit meiner Ausbildung, muss ich sagen, weil da. Ja.
Aber ernsthaft, Felix, willst du Bürokaufmann werden?
Also als richtigen Beruf, sag ich mal, nein. Also sagen wir mal, den Beruf später jetzt richtig auszuüben, er macht mir auf jeden Fall Spaß. Also ich habe jetzt nichts gegen den Beruf anzuwenden. Ich komme mit meiner Ausbildung super klar. So ist es nicht. Aber trotzdem... Mir liegt die Musik doch schon lieber eher so.
Ja.
Also ich habe, sagen wir mal, diesen Job.
Die Frage, ich kürze mal ein bisschen ein, weil ich habe noch ein paar Leute in der Warteschleife hängen, die wollte ich noch versuchen, mit denen zu sprechen. Stell dir einfach, also du weißt, was du machen willst. Ja? Du weißt, du willst den ganzen Tag Klavier spielen.
So ungefähr.
Ja, du willst den ganzen Klavier spielen und entweder musst du dich in die Lage versetzen, irgendwo ein Einkommen herzubekommen, von dem du komfortabel am Klavier sitzen und spielen kannst. Oder aber du schaffst es irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also du schaffst es irgendwas, also deine Lebensumstände dahingehend zu beeinflussen, dass du den ganzen Tag Klavier spielen kannst. Und ich glaube nicht, dass du das als Bürokaufmann kannst, weil da sitzt du 8 Stunden im Büro.
Ja, natürlich, klar. Als Bürokaufmann kann ich jetzt nicht.
Das heißt, du musst dich fragen, was kann ich eigentlich unternehmen, damit ich so schnell wie möglich den ganzen Tag Klavier spielen kann und trotzdem nicht verhungere.
Produzieren.
Das whatever. Ist halt also, wie auch immer. Aber ich bin immer ganz entsetzt bei so Leuten wie dir, weil ich habe schon häufiger so Menschen kennengelernt, die eigentlich genau wissen, was sie machen wollen, aber trotzdem erstmal was anderes machen. Und dann.
Das ist halt auch eine ganz, ganz lange Geschichte, die kann man jetzt nicht so aufzählen, wie sich das alles ergeben hat. Und sagen wir mal, es war eine ziemlich dringende Situation, wo ich halt war. Ich wusste halt nicht mehr da auf der Schule weiter. Und klar, ich hätte mich da durchboxen können, auf jeden Fall, aber ich hätte mich dadurch einfach nur seelisch mit kaputt gemacht und war halt echt froh, dass ich die Chance überhaupt habe, eine Ausbildung zu machen. Und Bürokaufmann, klar, ich habe das dann dankend angenommen, sag ich mal, und habe mir dann halt gesagt, das denke ich mal, liegt mir schon dann etwas eher. Und ein Bürokaufmann, ich kann mich dann wiederum nach der Arbeit, denke ich mal, irgendwie auch selbstständig machen. Ich habe dann ja schließlich gewisse Erfahrung.
Kann, ne? Also ich, ja. Ernsthaft, aber gut, ich will jetzt hier nicht den Oberlehrer machen. Felix, ich danke für deinen Anruf.
Ja.
Und mach bitte was mit Musik, bitte.
Ja, ich bin dabei.
Gut. Gut, tschüss, gute Nacht. Gute Nacht.
Ebenfalls.
Tschüss. Da muss sich Felix jetzt reingrätschen. Der ist so einer wie ich, so einfach loslegen und reden und dann nicht mehr aufhören. Es geht weiter mit Julia aus Bad Wildungen. Hallo Julia aus Bad Wildungen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Was hast du denn für ein Telefon?
Ich habe ein iPhone.
Achso. Ja, iPhone klingt nicht gut, ne?
Ja, ich habe auch mittlerweile das Headset drin, weil ich nebenbei noch auf Facebook die ganze Zeit die Seite aktualisiere.
Achso, warum aktualisierst du die ganze Zeit auf Facebook die Seite? Welche Seite?
Ja, die Late-Line-Seite.
Achso, ja, die ignoriere ich.
Ja, ist nicht so toll.
Was, dass ich die ignoriere oder die Seite?
Nein, dass du sie ignorierst.
Ja, das ist mir zu viel. Ich mache hier Radio, weißt du?
Ja, okay, Radio.
Und ich finde, wenn man Radio macht, dann sollte man sich im Wesentlichen aufs Radio konzentrieren und nicht nur auf irgendwelche komischen Webseiten, bei denen man sich dann auch noch anmelden muss und andere Leute zwingt, sich anzumelden, obwohl sie das möglicherweise gar nicht möchten und so. Also, egal. Was ist dein Traumberuf, Julia? Wenn die gute Fee kommt und sagt Abracadabra, was kannst du dann machen?
Ja, dann will ich Radiomoderatorin werden.
Warum?
Ja, weil es halt einfach Spaß macht, so Leute unterhalten. So. Ja, ich meine, ich mache es auch mittlerweile so als in meiner Freizeit so auf dem Webradio. Und
wo?
Es macht halt total viel Spaß. Bei Yohabo, also das ist zu so einer Seite ein Webradio.
Yohabo?
Yohabo. Also Yoh und dann Habo.
Yohabo? H-A-B-O?
Nein, H-A-B-B-O.
Yohabo. Warum heißt das denn so? Was ist denn das? D-E?
Ja, das ist so eine Seite zum, das ist sozusagen ein Chat. Für eigentlich ist Habo so ein Chat für ja so Jugendliche, die dann so als Menschen da rumlaufen und sich unterhalten, aber wenn es nicht langweilig wird, gibt's da
yohabo.com oder de?
Nee, de.
yohabo.de. Nö, da ist nix.
Okay, eigentlich schon. Sollte eigentlich da sein. Ja, egal.
Ja.
Das war ist das so mein Traumberuf. Weil es einfach total viel Spaß macht.
Was macht dir daran Spaß? Also ich höre das ja häufiger. Oh, ich würde so gerne Radiomoderator sein. Und die meisten Menschen scheitern daran, auf die Frage zu antworten, warum denn eigentlich?
Keine Ahnung, es macht halt Spaß, so die Musik abzuspielen. Okay, das nicht wirklich, aber so Leute zu unterhalten und dann denen so zu sagen, was so los ist. Und, ja, so weiß ich nicht. Macht halt einfach total viel Spaß, weil keine Ahnung, das ist generell halt das Ganze.
Du willst Radiomoderatorin werden und dir fehlen die Worte?
Ja, das kann man halt nicht beschreiben. Das ist halt auch so gekommen.
Doch, das kann man beschreiben.
Nein. Also, es ist einfach so gekommen, dass ich auf einmal Radiomoderatorin werden wollte, weil es halt Spaß macht, die Leute zu unterhalten und dann halt so.
Ja, aber wie unterhältst du die denn? Bis jetzt habe ich noch keinen. Also, unterhalt mich mal.
Okay, gute Frage.
Ja, ne?
Ja, das ist total doof. Ja, wie soll ich dich unterhalten?
Ist halt schwer, ne?
Ja.
Wie viel Hörer hast du normalerweise da bei deinem Webradio, das du machst?
Ja, da sind es im Moment so 20, weil es auch noch andere dazu gibt und ja.
Wo gibt's wie andere?
Also es gibt zu dem Habo noch mehr Radios und ja, die hören halt auch andere. Deswegen sind es da im Moment nur 20.
Die deine Sendung hören?
Ja.
Das ist doch schon ordentlich 20.
Ja, schon.
Also aber ein bisschen mit Verlaub, ein bisschen gesprächiger solltest du werden. Ansonsten hast du im Radio echt ein Problem. Es sei denn, du gehst zu irgendwie so einem Dudelfunk, wo die ganze Zeit sowieso nicht mehr gesprochen wird, sondern nur noch irgendwelche Gewinnspiele mit gefakten Anrufern oder sowas durchgeführt werden.
Nein, das
wenn ich mal so unverschämt sein darf.
Dass die Zuhörer halt auch so Sachen schreiben und du da drauf labern kannst. Und ja, je nachdem, einfach kurz loslabern, was gerade so los ist halt.
Aha.
Ja, und deswegen ist halt Radiomoderatorin mein Traumberuf, weil es halt Spaß macht einfach.
Deine Leitung macht gerade fürchterliche Geräusche. Ja. Was unternimmst du denn, um Radiomoderatorin zu werden? Also abgesehen davon, Webradio zu machen, wo du auf Dinge laberst, die andere schreiben.
Ja, erstmal versuche ich die Schule erstmal ordentlich fertig zu machen und dann irgendwo bei Frankfurt zu gucken, ob ich bei irgendeinem Radio halt so anfangen kann als Auszubildende. Ja. Wie hast du eigentlich angefangen, so
dafür fehlt, um das zu erzählen, fehlt jetzt die Zeit. Um das zu erzählen, fehlt jetzt tatsächlich die Zeit. Julia, ich wünsche dir viel Erfolg und gute Nacht.
Ja, danke schön.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Wow, war das eine miese Verbindung. War krass. Hoffentlich lag das nicht am. Hoffentlich klinge ich nicht so, wenn ich mit meinem iPhone telefoniere. Guten Abend, Yannick.
Hallo.
Yannick, was ist dein Traumberuf?
Mein Traumberuf ist Pfarrer.
Oh Himmel, woher kommst du? Aus Koblenz. Was ist denn los in Koblenz, dass man mit 17 Pfarrer werden will?
Ich bin überzeugter Christ.
Aha. Das ist immer noch kein Grund. Also was warum gerade Pfarrer? Das ist ja doch wie nennt man das? Ein sehr ernsthaftes Amt, ne? Also.
Ja, und ich bin auch bereit, gegen den Strom zu schwimmen.
Gegen welchen Strom?
Diesen Trend der heutigen Jugend, die nichts Besseres im Sinn hat als Komasaufen und
ist gleich. Ja, es ist ja nicht so, dass sie nur sowas, dass sie nichts Besseres im Sinn hat.
Aber der Trend steigt doch.
Na, der Trend, den du meinst oder den du zu spüren glaubst, den nennt man Aufklärung. Die Menschen brauchen Religion nicht mehr und das ist doch was Gutes.
Natürlich brauchen die Religion.
Warum das denn? Wenn sie Religion bräuchten, dann hätten sie ja welche. Aber die wenigsten haben noch welche. Das ist echt angenehm. Ist doch super, Aufklärung.
Na gut, vielleicht hier auf Erden, ne?
Ja, wo sonst? Auf dem Mond?
Auch ein bisschen weiter sollte man schon fahren.
Auf dem Mars?
Nein. Noch weiter.
Also, warum willst du Pfarrer werden? Weil dieses mit dem gegen den Strom schwimmen und so, das hebel ich dir jederzeit aus. Brauchst du gar nicht mit anzufangen. Also, ja, weil du den Menschen?
Das Evangelium verkünden möchte.
Gäbe es eine Alternative, das zu tun, als Pfarrer? Laienprediger und rumrennen und Leute in der Fußgängerzone anquatschen, ne?
Nee, das ist nicht so mein Stil.
Mhm.
Also ich will schon fest bei der evangelischen Kirche angestellt sein. Ja.
Also das dann schon?
Ja.
Wie bist du auf die Idee?
Gespräche führen.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Gut, ich bin das, was man als einen wiedergeborenen Christen bezeichnet.
Was ist das?
Das heißt, jemand, der Jesus Christus als seinen persönlichen Retter in seinem Leben angenommen hat.
Verstehe ich nicht.
Ja, das kann man auch nicht verstehen, wenn der Heilige Geist noch nicht auf jemanden gekommen ist. Da erfährt man.
Fuck, da ist der Heilige Geist auf die Leitung gekommen. So ein Mist. Yannick? Ah, da bist du wieder.
Noch dran.
Na, zwischenzeitlich warst du weg und es hat piep, piep gemacht. Das war sehr lustig. Und zwar genau in dem Moment, wo du irgendwas gesagt hast, dass der Heilige Geist noch nicht auf jemanden gekommen sei.
Ja, vielleicht war es der.
Genau, da ist der Heilige Geist in die Leitung gefahren. Was war denn das Erlebnis oder das Schlüsselerlebnis, wo du meinst, dass der Heilige Geist auf dich gekommen sei?
Auch eigentlich bin ich durch so ein Missionswerk da drauf gekommen.
Durch was? Durch was?
Missionswerk. Werner Heukelbach.
Sagt mir nichts.
Informationsblättchen. Also es gibt viele Wege. Also Gott findet schon den Weg. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Gott jeden einmal vor die Frage stellen wird, ob er jetzt Jesus annimmt oder nicht.
Das ist ganz interessant, ne? Andere Religionen erzählen was anderes, ne? Ach, das darf doch nicht wahr sein, Yannick?
Jetzt bin ich schon wieder weg.
Was ist denn mit deiner Leitung los?
Ja, ich telefoniere mit dem Handy.
Ja, aber das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Irgendwie piept es zwischendurch immer mal.
Ja, ich wohne ja auch nicht in Koblenz, sondern auf dem Eiland.
Auf dem Eiland? Was denn für ein Eiland?
In einer Gemeinde mit 230 Einwohnern.
So, jetzt bricht deine Leitung leider komplett zusammen. Janik, ich würde das gerne hören, warum du Pfarrer werden willst. Vielleicht magst du nochmal anrufen, wenn du mal ein Festnetz in deiner Nähe hast. Immer am ersten Dienstag im Monat ist freie Themenwahl. Das heißt, da rufst du an und sagst, ich will darüber reden, dass ich Pfarrer werden will, und dann reden wir darüber. Ist das okay? Ah, nee, Mist. Ach, Mist! Mist. Wen nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir jetzt Jamina. Hallo, Jamina.
Hi.
Was ist dein Traumberuf? Ja, nee, du wolltest gar nicht anrufen, um zu erzählen, was dein Traumberuf ist, sehe ich gerade.
Nee, ich wollte eigentlich was zur Altenpflege sagen.
Dann mach das.
Und zwar war das so, also ich habe auch mehrmals ein Praktikum absolviert, also im medizinischen Bereich. Einmal im Kreissaal und also bei den Babys, dann in der mittleren Stufe und dann bei den alten Leuten halt, bei der Altenpflege. Und ich denke mir halt, ich weiß, warum viele sich vor diesem Beruf scheuen, sage ich jetzt mal.
Frage vorab, warum hast du dieses Praktikum gemacht?
Also weil ich habe mich auch irgendwie dafür interessiert, halt Menschen zu helfen. Und das ist auch so mein Bereich, sage ich jetzt. Also ich kann das jetzt nicht so, also jetzt nicht genau festlegen, wo genau, aber auch in Richtung Medizin halt. Und deswegen habe ich mir halt jede Altersstufe ausgesucht und hatte halt dreimal Praktikum und hab's dann halt überall versucht, sage ich jetzt mal. Bei mir war das auch so, das war halt ein Zufall gewesen, und zwar war meine Klassenkameradin mit mir im selben Betrieb, also im selben Altersheim, sage ich jetzt mal. Die waren nur halt auf einer anderen Station. Und nur bei uns beiden konnte man das eigentlich schon merken, dass es gar nichts wird halt, weil sie war halt begeistert und hat halt immer Spaß daran gehabt, und ich hatte immer Angst vor den Menschen. Okay. Und also ich weiß es nicht, bei mir, also es war schon interessant, weil da gab es halt viele, die mir auch über den Zweiten Weltkrieg was erzählt haben. Mhm. Und ich hatte halt auch so ein Interview mit einer Person dort, aber das war halt für die Schule eher gedacht. Und aber ich konnte irgendwie überhaupt nicht mit dem klarkommen, sage ich jetzt mal. Also ich hatte eher so eine Scheu, sage ich jetzt mal. Mhm. Also mir ist halt auch so ein lustiges Erlebnis passiert. Und zwar musste ich einer älteren Dame halt helfen zu essen, also Nahrung aufzunehmen. Und dann hat sie mir irgendwie in die Gabel reingebissen, und ich habe sie dann rausgezogen, und dann ist ihr Gebiss mit rausgeflogen. Und mir wurde halt vorher gesagt, dass die Dame ein bisschen aggressiv ist, sage ich jetzt mal, weil sie Schlechtes erlebt hat oder so. Mhm. Und das war direkt am zweiten Tag. Und seitdem habe ich halt eine richtige, totale Angst vor Älteren. Also,
cool. Das heißt, du wechselst immer schreiend die Straßenseite, wenn dir eine Oma entgegenkommt.
Ja, es war wirklich fast so. Also
wir haben nur noch eine halbe Minute Zeit. Sag noch schnell, warum du denkst, warum viele diesen Beruf, also einen Pflegeberuf, nicht ergreifen wollen.
Ja, genau. Oder weil sie sich halt ekeln, weil es halt immer diese Klischees gibt, wie davor, also wie Anna auch schon gesagt hat, mit dem Arsch abputzen, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, sage ich jetzt mal. Also, weil viele verbinden das mit einem dreckigen Beruf, sage ich jetzt mal. Also,
du auch?
Unhygienischen, sage ich jetzt. Weil sie halt immer alles reinigen müssen, Nahrung gehen müssen, dann halt alles abwischen müssen und so weiter.
Und das in einer Welt, in der ständig irgendwie neue Reklame für irgendwie neue Seifen und Desinfektionsmittel gemacht wird, ne?
Ich denke, das bringt nichts. Also, das bringt wirklich nichts. Egal, was für eine Reklame da auch gemacht wird.
Nein, aber das Problem ist ja, dass die Medienwelt prägt ja unser Bewusstsein. Und wenn du ständig nur hörst, so, leider. Oh, hier Keime, überall Keime, und dann gleichzeitig dich mit Keimen beschäftigen musst, dann wird es schwer. Könnte was dran sein. Jamina, ich danke dir. Ich muss Schluss machen, leider.
Okay, kein Ding.
Gute Nacht, tschüss. Das war's. Janik, falls du das jetzt gerade hörst, falls du das eben nicht gehört haben solltest, als die Leitung ständig abgeklappt ist, am nächsten Dienstag ist freie Themenwahl. Das heißt, du bist herzlich eingeladen, anzurufen und zu sagen, worüber du reden willst, nämlich darüber, dass du Pfarrer wirst. Und dann werden wir darüber nochmal reden. Und wenn du früh anrufst, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, um in aller sozialistischer Gelassenheit darüber zu reden, warum du Pfarrer werden willst. Das würde mich nämlich interessieren. Das war die Late Line für heute. Morgen gibt's wieder eine mit Caro Corneli. Ich bin Holger Klein. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Und wie ihr ja gerade schon mal gehört habt, hören wir uns, wenn ihr wollt, spätestens am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 Unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.